Nora positioniert. Der Business-Podcast, in dem du Aha-Momente live miterlebst. Hier hörst du, wie kreative DienstleisterInnen und Selbstständige ihre echten Positionierungsherausforderungen direkt mit mir, Nora, angehen. Hallo, hallo, willkommen zu einer neuen Positionierungssession. Heute wird's konkret. Meine Gästin Monika Fischerauer steht an einem Punkt, den viele kennen. Sie hat frisch ihre Change-Management-Consultant-Weiterbildung abgeschlossen, bringt langjährige Vertriebs- und Marketing-Erfahrung mit, ist Sägelehrerin und vertreibt Nähmaschinen. Und jetzt steht die große Frage im Raum, worauf positioniere ich mich? Coaching, Beratung, Training, Tools, Zielgruppen, Nähmaschinen oder doch was ganz anderes? Sie spürt, dass in ihr mehr steckt als nur eine Rolle. Gleichzeitig will sie sich nicht verzetteln oder austauschbar wirken. Wir sprechen darüber, was ein roter Faden im Business eigentlich braucht und wie sie das, was sie wirklich kann, nämlich Kundenbindung, Vertrieb und Struktur, zu einem klaren Profil macht. Und wenn du dich auch fragst, wie deine einzelnen Puzzleteile zusammenfinden können, hör rein. Diese Folge hilft beim Sortieren. Noch wichtig zu wissen, ich kannte Monika vor dieser Folge nicht. Wir sprechen hier zum allerersten Mal miteinander. Die Session ist komplett ungeskriptet, sie bringt ihr Thema live mit und wir lösen es gemeinsam. Ich arbeite laut und du bekommst einen direkten Blick hinter die Kulissen und in meinen Kopf. Das hier ist True Business, Selbstständigkeit, wie sie wirklich im Hintergrund abläuft, wenn es darum geht, Positionierung zu klären und die nächsten wichtigen Entscheidungen zu treffen. Viel Spaß also mit dieser Folge. An dieser Stelle noch eine kurze Info. Ich verabschiede mich in die Winterpause. Bis zum 13. Januar gibt es hier keine neue Folge. Aber du hast nun Zeit zum Durchschnaufen, Sortieren und vielleicht auch mal innehalten. Im neuen Jahr geht es dann weiter mit neuen Geschichten, neuen Fragen und neuen Menschen. Eine kleine Vorausschau. Eine Tierverhaltensforscherin kommt vorbei, die eine Marke rund um ihre Ziegen aufbauen will. Eine Autorin bringt ihr neues Buch mit und sucht nach einem Weg, es wirklich bei den richtigen Menschen im Bücherregal landen zu lassen. Und ein Synchronsprecher stellt sich die Frage, wie sein Beruf sich verändert, jetzt wo KI die Bühne betritt und die echten Stimmen neu gefragt sind. Ich freue mich sehr auf nächste Jahr. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit bis dahin und wir hören uns im Januar wieder. Bis dahin, hab schöne Feiertage und jetzt geht's erstmal los mit der Folge. Hallo Monika, was hast du uns denn heute mitgebracht?
Hallo Nora. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin gespannt auf die nächste Stunde, wie lange auch immer wir brauchen. Anderthalb. Ja, ich bin hier. Ich meine, das Thema heißt ja Positionierung und da geht's bei mir auch drum. Und mein Thema ist eigentlich, dass ich sehr viele Interessen habe, viele Standbeine, viele Richtungen und da fehlt einfach irgendwie roter Faden oder auch mehrere rote Fäden, wo man sagt, es gibt mehrere Business-Teile mit verschiedenen Zielgruppen, die entweder zusammen sind oder getrennt. Also da ist gefühlt so ein bisschen Kuddelmuddel bei mir.
Kuddelmuddel, schönes Wort.
Ja, und irgendwie denke ich mir so, worauf will ich mich eigentlich fokussieren? Also nur eine Sache habe ich festgestellt, ist nicht meins. Also da habe ich einfach zu viel Spaß an vielen Sachen. Aber zu viele auf einmal, da verzettelst du dich halt einfach schnell. Also gerade im Business, da machst du hier was und da und dort und geht nicht so richtig voran. Zu der Erkenntnis bin ich auch schon so ein bisschen gekommen. Deswegen ist so für mich ein bisschen, ja, das Thema Positionierung. Ich habe es tatsächlich früher beruflich mal in der Markenführung gemacht. Ist halt gut, wenn du sowas auch relativ am Anfang hast, dass du einfach weißt, okay, wo positionierst du dich jetzt aktuell und dann baust du da die anderen Schritte auf.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das stimmt total. Also so eine grundlegende Ahnung von Positionierung finde ich auch am Anfang total wichtig. Was ich jetzt in letzter Zeit schon auch öfter erlebt habe, das fand ich ganz spannend, dass Fortgeschrittene zu mir gekommen sind, die sich in der Gründung für eine Nische, und zwar eine ganz klare Themennische entschieden haben, was ihre Zielgruppe angeht, und die dann festgestellt haben nach 2-3 Jahren, boah, das passt für sie eigentlich gar nicht. Also sie sind zu nischig geworden. Die Nische hat sie jetzt nicht befreit, sondern eher eingeengt. Und das finde ich auch immer noch mal ganz wichtig zu sehen, dass Positionierung am Anfang nicht zwingend bedeutet, jetzt Nische einzunehmen. Da werden wir uns heute auch ein bisschen bei dir drum kümmern. Und mich würde jetzt aber noch mal interessieren, du bist ja in verschiedenen Themen unterwegs. Und du hast ja auch gerade gesagt, ne, man verzettelt sich da schnell, hat viele verschiedene Standbeine. Bei mir ist das so, kann ich auch einfach so sagen, wenn etwas nicht Geld bringt, das ist auch für mich ein Antreiber, dann verliere ich auch daran, also wenn es in der Selbstständigkeit ist, bei einem Hobby ist es nochmal was anderes, aber in der Selbstständigkeit, wenn eine Richtung für mich nicht schnell genug Geld bringt, dann bricht es für mich irgendwie so weg. Dann ist es so ein Hast du das Gefühl, wenn du so sagst, du hast so viele Themen, dass es auch damit zusammenhängt? Oder ist es einfach, okay, du bist einfach super viel interessiert und wie verlierst du die Themen dann wieder aus dem Blick?
Ich muss gerade schmunzeln, weil ich mich so ein bisschen wiedererkenne. Also bei mir ist tatsächlich auch, wenn da nicht schnell genug irgendwie Geld rumkommt, dann fange ich an so zu zweifeln, ist es jetzt das richtige Thema, sind es die richtigen Kunden und, wo so manchmal, ich sag mal so, dieses Durchhaltevermögen fehlt, weil ich nicht weiß, lohnt sich's überhaupt? Also weißt du, wenn ich weiß, es lohnt sich, da habe ich überhaupt kein Thema damit, lange dran zu bleiben und auch was zu machen und voranzubringen, aber es müssen auch so zumindest kleine Zwischenerfolge sein und nicht so das Gefühl so, oh nee, das, da komme ich halt irgendwie gar nicht voran. Und das habe ich tatsächlich in einem Business, wo ich feststelle, also können es gleich ja benennen, oder?
Ist ja jetzt bitte, ja, also benennen Thema hier alles.
Kundenbindung, CRM, also ja. Customer Relationship Management, Abkürzung CRM, also wo es einfach darum geht, sich um den Kunden zu kümmern, nachdem er akquiriert ist, du den Kunden hast, was machst du dann mit dem Kunden in dem Business? Und ich habe das, ich glaube, 15 Jahre oder so in der Festanstellung gemacht, in unterschiedlichsten Facetten und habe dann festgestellt, ja, das ist ein Thema, was eigentlich auch für ganz viele Einzelunternehmer total spannend wäre und auch total wichtig. Und dachte mir, okay, ich kenne mich super aus, ich habe Spaß daran, ich finde es ein super tolles, wichtiges Thema, gucke ich mal in die Selbstständigkeit mit wirklich diesem Thema und habe dann festgestellt, und da bin ich nämlich beim Punkt, dass man so wieder ein bisschen da nicht so dahinter ist, dass einfach ganz viele Einzelselbstständige, Solo-Selbstständige da nicht so den Fokus drauf legen oder überhaupt kein Bewusstsein haben. Wenn ich mit ihnen spreche, schon so, ah ja, natürlich sind die Kunden wichtig, wenn es aber darum geht, wirklich was zu machen. Also sprich, mal zu analysieren, was sind denn deine Kunden, was sind deine Top-Kunden, deine Top-Produkte, dir mal eine Strategie zu überlegen, rund um diesen ganzen Kundenlebenszyklus. Dann ist beim drüber reden, es sind alle noch Feuer und Flamme. Und wenn es dann darum geht, das umzusetzen und im besten Fall natürlich mich auch zu buchen und mir Geld dafür zu zahlen, dass ich jemanden unterstütze, hört es dann halt auch schnell wieder auf. Weil es so, ja, für viele, glaube ich, auch das Thema ist, was halt hinten runterfällt, weil tausend andere Themen wichtig sind.
Ja, das ist so ein bisschen auch die Problematik, wenn du eine Einzelkämpferin oder ein Einzelkämpfer bist, dann, glaube ich, sind diese vielen verschiedenen Hüte auch irgendwie so ein bisschen erdrückend. Und dann ist immer die Frage, warum sollte ich das jetzt priorisieren? Ne? Und das ist so ein bisschen das, was man dann bei dir herausstellen müsste. Ne? Also warum ist jetzt CRM relevant? Dazu kommt auch noch, dass ich vermute, dass, wenn wir jetzt mal ganz oberflächlich nur von Solo-Selbstständigen und Einzelunternehmerinnen ausgehen, da kommen wir heute nochmal hin, ob es die wirklich sind, dass die auch mit dem Begriff CRM gar nichts anfangen können. Also finde ich auch nochmal spannend, wenn die nicht aus einem Konzernkontext oder mittelständischen Unternehmen, und da finde ich, hört es auch schon langsam auf, damit in Berührung gekommen sind, dann ist CRM ein Begriff, der für sie nicht greifbar ist und für sie keine Relevanz hat. Und das muss eben in deren Sprache übersetzt werden. Also da ist, glaube ich, gerade ein Riesenthema auch, bei dir zu schauen, weil du auch aus dieser Fachrichtung kommst und auch, ich glaube, einfach man sich so eine Fachsprache aneignet. Ich kenne das von mir selbst auch und ich vermeide das extrem seit Jahren, zu sehr in die Fachsprache zu gehen, auch wenn ich gerne mal abnörde, dass ich dann sehe, okay, die Begriffe kommen einfach nicht an. Ne? Das macht für die gerade gar keinen Sinn. Ich habe jetzt den Vorteil, dass Positionierung in den letzten Jahren einfach viel, viel mehr Relevanz bekommen hat und jeder irgendwie was damit anfangen kann. Bei CRM sehe ich das zum Beispiel gerade noch nicht so. Müsste man direkt mal jetzt testen.
Können ja gerne die Zuhörer mal schreiben, ob ihnen CRM irgendwas sagt oder Kundenbindung, Kundenbeziehung und so. Aber ja, es ist ein Punkt. Also ich bin natürlich in der Fachsprache drin. Ich versuche auch, die so gut es geht rauszunehmen. Manchmal gibt es irgendwie, oder zumindest kenne ich noch keine bessere Erklärung oder einen Begriff, ohne dann 5 Sätze bilden zu müssen. Und gerade auf meiner Website oder so kann ich nicht jeden Begriff total blumig erzählen, dass es wirklich jeder versteht. Wobei, ich überlege, vielleicht muss man es mal machen. Ja?
Ja. Also, das hier kleiner Aufruf. Bei Spotify könnt ihr kommentieren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mal jetzt kommentieren, ob ihr was mit CRM anfangen könnt. Und vielleicht auch, was die Langform von CRM ist. Und jetzt lösen wir das kurz mal auf. Was ist denn CRM, Monika?
Genau, also wer jetzt was schreiben will, erst schreiben, oder? Und dann, dann weiterhören. Also CRM ist Customer Relationship Management, also Kundenbeziehungsmanagement. Also eigentlich alles, was deine Beziehung als Unternehmer mit dem Kunden betrifft. Das fängt an von, derjenige ist noch kein Kunde, sondern wird zum Kunden gemacht, also sprich klassische Neukundenakquise, Kundengewinnung, wie auch immer die dann vonstatten geht. Und dann, wenn der Kunde bei dir ist, egal, es ist auch egal, ob du jetzt Dinge verkaufst, Dienstleistungen verkaufst, Produkte hast oder, wenn der Kunde dann bei dir ist, hast du ja, also den Kundenlebenszyklus, ich weiß nicht, ob das so ein guter Begriff ist, den jeder kennt, der Kunde bleibt bei dir oder sofort wieder weg. Im besseren Fall bleibt er natürlich bei dir und zwar möglichst lange und kommt immer wieder mit Themen. Also entweder bucht er dich ganz lange oder immer mal wieder oder kauft zusätzliche Produkte oder weitere Dienstleistungen. Und da hat er quasi so diesen ganzen Lebenszyklus. Das ist quasi, solange er bei dir ist, bis er dann irgendwann mal nicht mehr Kunde ist bei dir. Und da kannst du einfach super viel mit dem Kunden machen. Was aber voraussetzt, du musst den Kunden kennen und du musst ja so ein paar Sachen über ihn ja, merken oder da sind wir ganz schnell natürlich beim Thema Datenmanagement. Was darf man nicht? Also einfach auch Daten speichern und die dann auch auswerten. Über den einzelnen Kunden oder auch über eine Kundengruppe. Also das heißt jetzt nicht, dass ich sage, ah ja, die Nora hat genau dieses und jenes. Es kann auch eine Gruppe von Frauen, Alter von bis, die und die Berufsgruppe und sein. Also es muss nicht auf den Einzelpersonen runtergehen. Aber dass ich da einfach meine Kunden kenne und dadurch, dass ich sie kenne, mit ihnen auch irgendwie was machen kann, sprich ihnen zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen verkaufen kann, weil ich will ja Geld von meinem Kunden. Also das ist halt am Ende des Tages das, was zählt. Oder kann ich sie einfach auch stärker an mich binden, dass sie mich weiterempfehlen, dass sie ihren Freunden, ihren Kollegen ja meine Produkte oder meine Dienstleistung weitersagen und ich dadurch Kunden gewinne, ohne Marketing machen zu müssen. Ohne Marketingmaßnahmen, ohne da irgendwie Ausgaben zu haben. Und dann versuche ich einfach, die Kunden ja möglichst lang bei mir zu haben und ihnen am Ende des Tages möglichst viel zu verkaufen. Und irgendwann kommt dann leider der Zeitpunkt, wo der Kunde dann abwandert. Entweder findet er woanders was besser, was doof ist, aber auch da ist es gut zu wissen, weil dann kann ich ja schauen, was macht mein Wettbewerb und ist es vielleicht auch was ich aufnehmen kann, ein Produkt, eine Dienstleistung oder so. Manchmal ist es auch so, dass ein Kunde ein Stück weit dann rausgewachsen ist, kann auch vorkommen. Dann ist einfach, also ich denke jetzt ganz oft, ich habe eine Tochter, an Kinderkleidung. Ich habe anfangs, als sie ganz klein waren, natürlich in bestimmten Shops eingekauft. Da kaufe ich jetzt nicht mehr ein, weil die haben halt Kleinkindsachen. Und ich habe jetzt ein Schulkind. Also da ist dann einfach klar, okay, ich als Kunde falle raus für die. Aber natürlich kann ich immer noch anderen Freundinnen weiterempfehlen. Also so gesehen sollte man auch Kunden, die nicht mehr direkt meine Kunden sind, auch noch auf dem Schirm haben und keine Ahnung, sie noch so ein bisschen in Anführungszeichen bespaßen, dass ich irgendwie Kontakt halte oder eine Newsletter verschicke oder. Und das ist einfach, dieses Kundenbeziehungsmanagement ist so alles, was irgendwie mit deinem Kunden zu tun hat. Also recht groß gefasst, sag ich mal.
Ich finde, du hast es großartig erklärt und ich möchte, dass du das, was du alles gerade gesagt hast, auf die Webseite packst.
Okay.
Also du kannst es dir ja im Nachgang nochmal anhören,
ja.
Weil du hast es auf sehr, sehr schöne Art und Weise erklärt und es ist auch total verständlich und du hast 3, 4 Themen gesagt, die ich gerne nochmal kurz hervorheben möchte und das ist das Thema Vertrieb, dann haben wir das Thema Stammkundenaufbau und Kundenbindungssysteme. Ne? Also man muss ja gar nicht von CRM sprechen, sondern wie bindet man Kunden bei sich? Wie schafft man es, dass die länger im eigenen Universum unterwegs sind? Und ich glaube, da ist bei vor allen Dingen fortgeschrittenen Selbstständigen schon ein Blick für da eine Perspektive. Die wissen, okay, ich habe hier eigentlich ein gutes Produkt, aber bei mir wandern die manchmal ab. Und dann hast du einen ganz, ganz tollen Vorteil genannt, und zwar Kunden gewinnen und binden ohne Marketingmaßnahmen. Ne, also so ein bisschen dieses, es ist nicht alles nur Marketing, sondern es ist auch in deinem eigenen Universum möglich, Produkte noch zu verkaufen und längerfristig die Kunden zu binden. Und dann auch noch zu schauen, wenn sich gegebenenfalls der Bedarf der bei den KundInnen ändert, okay, wie kann ich zum Beispiel auch Kooperationen eingehen mit dem Wettbewerb, nicht zwingend dem Wettbewerb, aber vielleicht auch mit KollegInnen oder auch themenübergreifende Branchen und so weiter, um dort auch wieder Synergien zu schaffen. Also, weil das ist ja auch total spannend. Ich komme jetzt auf kein Beispiel, aber ich denke, jeder kennt irgendwie, vor allen Dingen fortgeschrittene Selbstständige wissen, okay, diese Person ist jetzt oder diese Branche oder dieser Bereich ist für mich auch relevant, weil meine Kunden diesen Bereich auch immer brauchen und gegebenenfalls könnten hier auch Kooperationen passieren. Und das finde ich total wichtig. Also ich glaube, wenn wir nochmal auf die Sprache zurückgehen, das, was du gerade alles gesagt hast, erklärt nicht blumig, sondern auf eine bodenständige Art und Weise, warum CRM auch relevant ist für Solo-Selbstständige und EinzelunternehmerInnen mit kleinen Teams zum Beispiel. Also die Kapazität haben, zu überlegen, wie binde ich Kunden länger, weil am Ende wissen wir alle, hoffentlich, dass Stammkunden sehr, sehr, sehr hilfreich sind für einfach einen Basisaufbau an Einkommen. Die bleiben, die sind halt, haben einen Vertrauensvorschuss. Man muss diese ganze Energie in Marketing gar nicht mehr reingeben. Natürlich muss man denen auch Produkte geben, die für die relevant sind und die für sie voranbringen. Aber hier wäre jetzt für mich die Frage, wie ist denn das? Beschäftigst du dich dann in der Tiefe mit deren Produktzyklus und Produktpalette oder worauf konzentrierst du dich bei der Thematik?
Also ich habe das Gefühl, im Moment bin ich noch so am Anfang, überhaupt zu erklären, warum ist CRM wichtig, so ein bisschen missionarisch unterwegs, wo wir noch gar nicht so sehr in die Tiefe kommen. Ich würde mich auf jeden Fall tatsächlich mit den Produkten und auch mit den Kunden, also die genauer anschauen und da wirklich auch teilweise auch in die Analyse reingehen. Also ich bin jetzt kein richtiger Data Analyst. Ich habe da eine Ausbildung dazu gemacht, kann ein bisschen programmieren. Es macht mir allerdings nicht so viel Spaß. Also das ist tatsächlich was, ich gucke mir gerne mal so oberflächlich an, dass man da so ein gewisses Gespür dafür hat, aber jetzt in Datenmengen wühlen nicht ganz so. Wobei die wenigsten Solo-Selbstständigen riesige Datenmengen haben. Also es haben eigentlich viele Konzerne, die haben irgendwie, weiß ich nicht, Millionen von Daten. Ich habe es bei Solo-Selbstständigen noch nicht so extrem festgestellt, dass die Millionen von Kunden haben und Tausende von Produkten und sowas.
Tausenden von Produkten vielleicht. Also wir haben schon diesen typischen Bauchladen, den sehe ich schon häufiger, aber es sind dann 10, 15 Produkte. Das sind dann keine 150 oder so. Und meistens sind es auch Produkte, die aus einem Produkt entstanden sind. Also dann kann man ganz schnell eigentlich auch erkennen, okay, dieses Produkt ist eigentlich nur ein Zwilling von. Ne? Also dass die Basis des Produkts ist immer noch da. Und Datenmengen, ich würde sagen, die Datenmengen sind schon da. Ich glaube, die Herausforderung ist hier die Aufbereitung der Datenmengen. Wie ist das bei dir? Würdest du dich auch darauf konzentrieren wollen? Also wenn ich jetzt so überlege, da gibt es Solo-Selbstständige, die haben alles gesammelt in Excel-Tabellen. Dann gibt es Solo-Selbstständige, die arbeiten mit Programmen, die vielleicht auch schon ein bisschen eine CRM-Anbindung haben. Manche wissen auch gar nicht, dass das vielleicht auch relevant ist, so ein bisschen zu dokumentieren, was sind die grundlegenden Daten. Aber ich glaube, Fortgeschrittene tun das schon. Das geht ja bis hin zum Beispiel Newsletter. So, da sind ja, wo auch viele Daten sind. Gibt es da einen Bereich, wo du sagst, das ist das, worauf ich mich konzentriere?
Also darauf konzentriere nicht. Ich mach alles. Ich habe in der Vergangenheit vieles gemacht. Das ist immer so ein bisschen dann die Zielsetzung, wo will ich hin? Also beim Newsletter, es macht natürlich Sinn, den zu analysieren. Und es macht auch Sinn, mehrere Newsletter zu analysieren und zu vergleichen. Also das ist was, wo ich auf jeden Fall drauf gucken will und würde. Wo ich aber auch schauen würde, ist es das, wo wirklich der Schuh am meisten drückt? Ist es jetzt nur der Newsletter oder ist es nicht nochmal mehr, dass es mehr auf die Kunden geht, welcher Kunde kauft wie viel oder reagiert oder wer kauft aufgrund des Newsletters? Dass man sich da so ein bisschen mehr die Menschen anguckt und jetzt nicht nur die reine Newsletter-Performance, weil die finde ich, also ich kann das auch gerne machen, aber das kann man eigentlich in jedem Newsletter-Programm relativ gut sehen. Da braucht es jetzt für viele, finde ich, nicht unbedingt jetzt jemand, der es für sie macht. Also die meisten, ich finde, man kann es gut selber, wer es nicht kann, kann ich auch gerne unterstützen. Ich finde es aber wichtig, dann zu gucken, nicht nur bei einem Newsletter, da siehst du deine Klickraten, deine Öffnungsraten und alles, aber dann geht es ja darum, wie entwickelt sich so ein Newsletter und vor allem, was kann ich machen, um ihn zu verbessern? Also wenn wir dann reingehen in irgendein Testing oder so, wo wir sagen, okay, ich möchte, dass die Öffnungsrate deutlich höher wird, um x Prozent, dass man da dann gemeinsam überlegt und da unterstütze ich vor allem, wie kann man die verbessern? Muss ich gucken, müssen es andere Kunden sein? Muss ich den Newsletter irgendwie anders aufmachen? Muss ich mehr Bilder reinmachen? Muss ich andere Infos reinmachen? Ich hatte auch Kunden, die zwei Themen sozusagen in einem Newsletter verwurschten, weil sie einfach so zwei Fachrichtungen oder Standbeine haben, wo halt auch die Überlegung ist, ja, mache ich nicht zwei separate Newsletter für zwei Zielgruppen? Klar ist für die Person jetzt ein bisschen mehr Aufwand, du schreibst nicht eine Newsletter, sondern zwei, aber die Person, die Produkt A haben will oder Dienstleistung A, wird halt nicht mit B belästigt, sondern kann sich auf, also weiß ich jetzt, wenn du einen Shop hast, wo du Babykleidung verkaufst und Hundezubehör. Und die Leute, die ein Baby und einen Hund haben, ist super mit einem Newsletter. Aber die, die nur ein Baby haben, die wollen keine Hundeleinen haben. Und die, die nur einen Hund haben, wollen keine Strampler haben. Weißt du? Und dass man da dann wirklich auch überlegt, mache ich da zwei Newsletter raus, vielleicht in einem geringeren Rhythmus und schau mal, wie reagieren dann die Kunden? Sind dann meine Klickraten, meine Öffnungsraten und schlussendlich auch meine Kaufraten einfach besser?
Ja, ich finde es gerade verrückt, weil ich denke gerade so, wer macht sowas? Und dann weiß ich, ich habe das schon gesehen. Also ne, so Kunden, Kundinnen, Unternehmen, die dann irgendwie versucht haben, alles in einem Wisch zu machen. Und das ist jetzt natürlich krass abgrenzbar, ne, Babyhund. Aber ich finde es immer auch spannend, so im Dienstleistungssektor zu sehen, wie dann, und da muss man eben erkennen, der eine hat einen ganz anderen Bedarf als der andere. Und da wird die eine Dienstleistung, da die andere Dienstleistung zum Beispiel interessant. Jetzt sind wir natürlich direkt in Solo-Selbstständige abgedriftet. Ich habe dich direkt da so reingeschubst, weil ich es einfach gerade auch ganz spannend finde und uns ja auch ganz viele Solo-Selbstständige zuhören. Und was ich viel sehe in dem Bereich, und das sehe ich als ein Thema, wo du reingehen könntest, ist alte Kunden reaktivieren. Also was ich oft wahrnehme, ist so diese Thematik, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo Kunden herkommen sollen. Das ist ein riesengroßes Problem, ne? Dieses immer im Marketing sein und da aber irgendwie auch gerade aufgrund von Wirtschaftskrise einfach gar nicht wissen, okay, wie hole ich die jetzt noch her? Oder hat man vielleicht auch ein System? Aber du hattest ja gerade eigentlich auch was Schönes gesagt. So Marketing muss es ja nicht zwingend sein, sondern man konzentriert sich eigentlich aufs eigene Universum. Und was ich da schon oft erlebe, ist, wenn ich sowas frage wie, ja, hast du denn schon mal deine alten Kundinnen reaktiviert? Ja, weiß ich gar nicht wie. So, ne? So, oder habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und das sehe ich als ein gutes Einstiegsthema in das Thema CRM, weil was wir haben, ist, natürlich könnte es von dem Wissensstand jemanden geben, und dafür könnte es bei dir auch ein Angebot geben, die zu dir kommen und sagen, hey, ich will das jetzt sauber haben. Ich will jetzt endlich, dass mein Universum aufgeräumt wird und dass das alles super gut ineinander greift. Und dann, glaube ich, gibt es aber so ein Einstiegsmomentum für vor allen Dingen Solo-Selbstständige und vielleicht auch mittelständische Unternehmen, weil auch da sehe ich, also wenn die noch nicht zu groß sind, eben diese Thematik, wie machen wir das eigentlich mit unseren alten Kunden und wie erreichen wir die, dass die da eben so ein Einstiegsmomentum haben in das Thema, wo du dann ansetzen kannst und sagen kannst, wir gucken uns erstmal kurz an, wie ihr wieder akquiriert, wie ihr eigentlich wieder in den Vertrieb eurer alten KundInnen kommt, eurer Kundschaft. Und dann könnte man eben ansetzen mit und danach, gegebenenfalls, wenn ihr möchtet, schauen wir uns an, wie wir bei euch ein Kundenbindungssystem aufsetzt. Ich nenne das jetzt gerade Kundenbindungssystem, weil ich glaube, das ist das, was für die eher greifbarer ist als jetzt CRM. Oder überhaupt auch, wie macht man Kunden zu Stammkunden? Also ich glaube, das sind so zwei Ansprachen, die verstehen, aber vor allen Dingen diese Angst davor, dass ich schon viel, naja, soll ich denen jetzt eine E-Mail schreiben oder soll ich die jetzt nochmal anrufen? Aber ich habe ja irgendwie gerade gar nichts, was ich denen anbieten kann, oder ich habe dann darüber noch gar nicht nachgedacht, aber stimmt, letztes Jahr hatte ich ja zwei Unternehmen, also das ist jetzt sehr häufig bei Freelancern zum Beispiel der Fall, die dann gar nicht auf die Idee kommen, nochmal die alten ProjektgeberInnen anzuschreiben und zu sagen, hey, ich bin hier auch noch. Warum habt ihr gerade den anderen Designer eingestellt? Ne, so. Also das erlebe ich sehr, sehr häufig. Deine Gedanken dazu?
Ja, ich bin voll bei dir. Ich hatte auch einige Kunden, die dann auch wirklich so, also einmal das Thema haben, ich traue mich nicht so richtig, die alten Kunden nochmal anzusprechen. Und gesagt, warum? Was kann passieren? Außer, dass sie Nein sagen oder eine E-Mail löschen oder nicht ans Telefon gehen. Also es passiert ja dir selber nichts. Also deswegen, ich weiß, es ist immer schwierig, sich zu trauen, aber da kann ich nur sagen, einfach mal machen. Und wenn du den fünften Kunden angerufen hast und eine Mail geschrieben hast, dann finde ich, geht das auch in so einen Prozess über, dass es so eine gewisse Gewohnheit wird. Also da ist ein bisschen mehr, finde ich, was Psychologisches dabei. Ansonsten bin ich auch voll bei dir. auch wenn ich kein neues Produkt habe, ich kann ganz einfach zum Geburtstag gratulieren, zu Weihnachten was schreiben, einfach um mich in Erinnerung zu rufen. Und ich gebe jetzt ganz schönes Beispiel, also die Zuhörer hören nur zu, aber dir kann ich es zeigen. Ich war jetzt neulich in einem Laden und er hat mir einfach den Kugelschreiber mitgegeben. Ich schreibe gerade täglich mit diesem Kugelschreiber. Ich sehe jeden Tag diesen Markennamen, dieses Logo und werde daran erinnert. Ich habe jetzt keinen Bedarf, schon wieder was zu kaufen dort, aber ist einfach im Kopf präsent. Und ich meine, es gibt einen zweiten Laden in München, also spezialisiert. Ich kann zwischen dem einen und dem anderen wählen. Naja, der eine liegt hier gerade am Schreibtisch, ist jeden Tag in meiner Hand, der andere nicht. Sprich, wenn ich wieder Bedarf habe, wo werde ich wohl hingehen? Und das sind so ganz simple Sachen. Ist egal, ob du deinem Kunden jetzt einen Kugelschreiber schenkst oder eine schöne Weihnachtskarte schickst. Allein dieses, ah ja, der erinnert sich an dich. Ach ja, stimmt, da ist ja die Nora mit. Der hat dich doch irgendwann schon mal was gemacht. Allein das ist unbezahlbar, sag ich mal. Und es ist vor allem schwer messbar. Und das, finde ich, ist dieses Schwierige beim ganzen Thema Kundenbindung. Du merkst es nicht sofort. Wenn der Kunde wieder zu dir kommt, kannst du ihn natürlich fragen. Wenn nicht, weißt du es nicht. Und das, glaube ich, ist so, wo sich manche selbstständig schwer tun, dieses, ja, ich weiß ja gar nicht, was bringt es mir, wenn ich mich überhaupt um Kundenbindung kümmere, dem ganzen Thema mehr Raum, sprich mehr von meiner Arbeitszeit einräume, was habe ich eigentlich davon? Wenn ich ein Newsletter rausschicke und x Leute antworten drauf oder reagieren und kaufen, kann ich sagen, okay, super, ich habe, keine Ahnung, 5000 Newsletter rausgeschickt, 5 Leute haben gekauft, perfekt. Und das merke ich so bei der Kundenbindung halt nicht so schnell und nicht so gut. Und das macht es so ein bisschen schwer greifbar. Aber da finde ich, ist so dieses, also gerade wenn ich den Kunden schon mal akquiriert habe, da habe ich ja schon ganz viel machen müssen. Du hattest es ja vorher gesagt, so dieses, der muss mich erstmal kennenlernen, Vertrauen in mich und meine Produkte haben, um sich dann irgendwann zu entscheiden, ach ja, ich kaufe da jetzt. Und das ist ja schon, das ist ja ganz viel vorher passiert bei diesem Menschen und in diesem Menschen, was man so gar nicht mitkriegt. Und da ist also ja bei dem Kunden ganz oft, dass er sagt, ah, ich kaufe da nicht bei dir, sondern bei jemand anderem. Und wenn du es geschafft hast, hey, ist jetzt wirklich bei dir gelandet, dann hast du da unglaublich viel erreicht. Und dann zu sagen, ach ja, der Kunde ist mir danach egal, ist eigentlich total dumm. Weil es gibt ja Studien, die wirklich besagen, es ist 5 bis 10 Mal günstiger, wirklich die Kunden zu halten, die bestehenden Kunden, als immer neue zu akquirieren. Und wenn man sich das mal umrechnet, wenn man sein Marketingbudget einfach mal nimmt und sich überlegt, okay, nur ein ganz kleiner Prozentsatz davon brauche ich eigentlich für meine Stammkunden. Und dann lohnt sich das, ja, die zu kontaktieren. Also entweder mal wirklich zu überlegen, habe ich vielleicht auch eine neue Dienstleistung oder neues Produkt, was ich den bestehenden Kunden anbieten kann? Irgendwas, was darauf aufbaut oder so? Also ich hatte mal mit jemandem zu tun aus dem Kreativbereich als Designer, der einfach sich fokussiert hat auf bestimmte Designsachen, wo es dann darum ging, ja, was kann er denn in diesem Designbereich erweitern? Macht er jetzt nur irgendwie Logos oder macht er hauptsächlich Headlines oder macht er Texte oder macht er irgendwelche grafischen Elemente? Du sagst, ja, da ist es relativ leicht, zusätzliche Sachen anzubieten und das kannst du jedem Kunden, jedem deinen Bestehenden sagen, hey, du hast das bei mir gekauft, ich habe jetzt noch das, das und das, was du auch noch haben kannst. Und manche Kunden reagieren, manche auch nicht. Aber es ist zumindest, ich sage mal so, relativ wenig Aufwand, den einfach nochmal zu kontaktieren. Und ich glaube, das ist was, was man immer machen sollte, was viele nicht so oft und gut tun. Teilweise eben Hemmung, teilweise, weil Themen fehlen. Aber auch wenn Themen fehlen, eine Weihnachtskarte ist auch was, wo du einfach wieder ins Gedächtnis gerufen wirst.
Ja, und ich finde dieses Thema des Reaktivierens ja auch spannend. Ne? Also die wissen ja, die waren mal aktiv mit den KundInnen, mit der Kundschaft. Und hier eben zu sagen, okay, ihr wollt die reaktivieren. Ich finde es ganz spannend. Also, ich wollte dich eigentlich fragen, was ist so die Fähigkeit in den letzten Jahren, die, wo du sagst, das ist, da fühlst du dich stark drin, ne? Und wir haben jetzt aber durch das Gespräch, finde ich, merke ich total, wo du dich da eigentlich befindest, weil was ich gesehen habe, ist, du hast dich ja hier beworben mit dem Thema, du hast so CRM, dann hast du Business Coaching jetzt abgeschlossen als Ausbildung, dann bist du auch Segellehrerin und du vertreibst Nähmaschinen. Und da habe ich so gedacht, ach, ist ja spannend. Ich sehe da ja einen roten Faden. Mal gucken, ob wir da heute landen. Und wir sind einfach direkt reingeprescht in das Thema. Und ich merke auch, weil du redest da auch ganz natürlich drüber. Du musst da gar nicht viel nachdenken, ne, was jetzt relevant ist. Du siehst komplett diese ganzen Zusammenhänge und so. Und mein erster Gedanke war, das Thema ist Vertrieb und Kundenbindung. Und ich glaube, das ist das, worauf du dich erstmal mehr konzentrieren darfst. Also gar nicht im Sinne von, nenn es nicht unbedingt CRM, du kannst das irgendwo an der Seite nochmal erklären, du kannst darüber auch einen Blogartikel schreiben und auch zwischendurch, wenn es wirklich um etwas größere mittelständische Unternehmen geht, dann können die damit ja auch was anfangen. Aber wir sind ja immer noch bei der Thematik, nehme ich jetzt die Solo-Selbstständigen oder nehme ich die Unternehmen? Und ich finde, beide auf eine Webseite bringen manchmal schwierig. Aber bei deinem Thema geht das, weil du ein Thema hast, was beide beschäftigt. Und zwar Kundenbindung und Kundenreaktivieren. Nur das Ding ist, dass man es unterschiedlich angehen muss. Also es muss unterschiedliche Modelle geben. Und hier kommt das Thema Business Coaching rein. Ich vermute, dass für mittelständische Unternehmen das Business Coaching in dem Zusammenhang nicht so relevant ist. Also wir haben bei Solo-Selbstständigen eher die Herausforderung, dass sie sowas sagen wie, ach, ich weiß gar nicht, ob ich die anschreiben kann, oder ne, da kommen mehr Sachen rein, die sehr emotional behaftet sind, vor allen Dingen in dem Thema Kundenfindung. Wir wollen jetzt auch niemanden ansprechen, der da total, also was nicht labil, aber unsicher ist. Das ist nicht gut. Das ist bei deinem Thema schwierig, weil da musst du sehr, sehr stark am Mindset arbeiten. Aber was ich mir vorstellen kann, ist eben zu sagen, bei den Solo-Selbstständigen gibt es eine andere Form von Produkt, was die bekommen von dir, also ein anderes Art Angebotsformat als zum Beispiel die mittelständischen Unternehmen. Weil die mittelständischen Unternehmen bei der Thematik ganz anders angegangen werden müssen. Da musst du vielleicht auch so ein bisschen reingehen ins Unternehmen oder ne, da gibt es andere Ansatzpunkte. Was sind deine Gedanken dazu?
Du hast recht. Also ich habe die Coaching-Ausbildung gemacht, einfach weil es mich interessiert hat. Aber hast du recht, wahrscheinlich war es eher unbewusst. Also ist mir jetzt bewusst geworden, aber vermutlich war es schon unbewusst, dass ich das auch gemacht habe, weil ich eben oft so gefühlt bei so Selbstständigen so ein bisschen Händchen halten muss. Ja, trau dich, ruf einfach mal an, mach mal eine Umfrage. Wenn ein Kunde da war, schick dem hinterher irgendwas. Bitte bewerte mich auf Google oder beantworte mir 5 Fragen. Also dieses so, da nochmal so ein bisschen nachhaken und präsent bleiben. Und da ist tatsächlich ganz viel so, dass ich meine Kunden motivieren muss, das zu tun und überzeugen muss. Und weniger dieses Fachliche, wie sie es machen. Das ist eine, klar, wie mache ich eine Umfrage, also wie rufe ich an, kriegt jetzt, glaube ich, jeder noch hin, aber schon bei einer Umfrage haben nicht alle irgendwie eine gewisse Routine, wie ich sowas erstelle. Und das andere ist auch wirklich so dieses Mentale, was eher ins Coaching geht, trau dich einfach. Und warum traust du dich nicht? Was steckt da dahinter? Hast du Angst, dem Kunden auf die Nerven zu gehen oder dass er dich doof findet oder was weiß ich? Was in der Regel ja nicht passiert, weil der Kunde ist ja schon bei dir. Also das ist vielleicht sowas, was man sich generell vor Augen führen muss. Der Kunde kam ja schon mal, war überzeugt und hat schon was gekauft. Also das ist schon ein Riesenschritt. Der ist da schon quasi ein Fan von dir. Also du hast den schon mal überzeugt. Und da finde ich es dann nochmal verwunderlicher, wenn man sagt, ja, da will ich mich jetzt aber nicht nochmal melden. Und sagt, warum denn nicht? Also die meisten sind da positiv aufgeschlossen oder neutral. Also ganz, ganz selten, dass ich es erlebe, dass da ein Kunde sagt, boah, nee, lass mich in Ruhe, ich will nichts mehr von dir hören. Also das kommt eigentlich nicht vor. Also deswegen kann man sich das so vom Mindset eigentlich darauf einstellen, dass die Kunden positiv reagieren werden oder neutral im Sinne, es interessiert mich nicht, ich bin dir aber auch nicht irgendwie böse oder irgendwas. Und ich glaube, das ist was, wenn einem das bewusst ist, fällt es einem auch leichter, nochmal die Kunden zu kontaktieren, wenn man überhaupt ein Thema damit hat. Es gibt ja auch genug Selbstständige, die sagen, ja, dann quatsche ich die halt an oder kontaktiere die, habe ich kein Thema damit. Für die ist es dann ja entspannt. Also da geht es dann darum, es überhaupt zu tun und wie mache ich es.
Ja, die Frage ist auch, natürlich hast du die Ausbildung als Coachin und die gibt dir viele Tools an die Hand, aber muss das Coaching, da kommen wir gleich zu, muss das Coaching als Angebotsformat aktiv benannt werden? Ne? Also hier gibt es ein, ich sage es jetzt einfach mal als Beispiel, Vertriebscoaching. So, oder ist das etwas, was währenddessen einfach passiert? Also weil das einfach dazugehört zu der Arbeit, so dazu. Weil es einfach eine Vervollständigung ist der eigenen Fähigkeiten. Mhm.
Ich fand es einfach spannend, die Ausbildung auch zu machen. Hatte jetzt überlegt, mache ich das so als zweites Standbein? Und da bin ich dann bei diesem Thema, naja, macht es überhaupt Sinn? Macht es auch Sinn, es auf der gleichen Homepage zu haben? Passt es überhaupt zusammen? Oder spreche ich unterschiedliche Leute an mit unterschiedlichen Sachen? Weil ich sage mal, beim ganzen Thema Kundenbindung ist bei manchen, also eigentlich sind es Solo-Selbstständige, manchmal mit dabei so eine Art Coaching-Aspekt, was aber auch nicht Coaching genannt werden muss. Und ich hatte überlegt, ja, ich kann ja auch grundsätzlich Coaching anbieten für Leute, die da einfach Unterstützung brauchen im Business, also jetzt nicht im privaten Coaching. Aber da bin ich eben bei dem Thema, macht es überhaupt Sinn? macht es Sinn als zweites Standbein oder lasse ich es jetzt zum Beispiel auf der Homepage wirklich in Anführungszeichen unter den Tisch fallen und nutze es nur als Tool in der Kundenbindung, wenn ich das Gefühl habe, bei einem Kunden braucht es das irgendwie so ein bisschen als Handwerkszeug.
Gucken wir uns direkt an. Vorher würde ich aber gerne eine Vermutung, vielleicht auch schon eine kleine Empfehlung abgeben bei dir. Habe ich nicht damit gerechnet, dass ich es so früh tue, aber ich habe das Gefühl, das passt und ich kann das hier tun. Ich würde gerne sagen, dass du das alles miteinander eher verbindest. Also, dass du wirklich sagst, das Business Coaching wird mit dem CRM verbunden, weil es dir leichter macht. Und es sind zwei Themen, die sehr gut zusammenpassen, die sehr gut miteinander funktionieren. Aber in der Kombination muss natürlich ein Angebot entstehen. Du kannst immer noch entscheiden, ob du das Coaching in den Mittelpunkt schiebst. Gucken wir uns gleich an. Und trotzdem sage ich ganz klar, der Aufhänger ist nicht CRM. Der Aufhänger ist Vertrieb und Stammkundenaufbau und Kundenbindung. Also da nochmal zu überlegen, bei den Leuten geht es darum, sowohl Solo-Selbstständige als auch mittelständische Unternehmen, dass sie ein Vertriebsthema haben. Und das Vertriebsthema ist immer gut. Es gibt natürlich viele, die sagen, oh, Vertrieb, weiß ich nicht, ob ich das brauche, oder Vertrieb mag ich nicht. Aber mit denen kannst du eh nichts anfangen. Und du bist sehr aktiv in dem Thema drin. Also du hast mir direkt auch erzählt und erklärt, ne, Vertrieb hier. Und du bist Vertrieblerin von Nähmaschinen. Und das war direkt das Erste, wo ich dachte, cool, du kannst auch in dem Zusammenhang gute Beispiele nennen und auch Dinge, die du erlebt hast mit in Kundengesprächen, wo du denen halt erklärst, wie du da vorgegangen bist oder wie was da wichtig ist und was zum Beispiel nicht manipulativ ist oder was zum Beispiel transparent ist. Also diese ganzen, da kommt natürlich deine Meinung und Haltung mit rein. Die werden wir uns heute nicht angucken können, aber das ist ganz wichtig, dass du bei dem Thema Vertrieb und Kundenbindung eine eigene Haltung nach draußen trägst und sagst, okay, so ist meine fachliche Meinung zu dem Thema. Ne, so wie ich sage, habe ich ganz am Anfang zu dir gesagt, ich glaube, man braucht am Anfang keine Nische. Wenn man gründet, könnte irreführend sein. Gibt es andere, die sagen, Nische ist total wichtig, ne? Und da einfach eine fachliche Meinung. Nichts daran ist falsch oder richtig. Jeder hat einfach seine eigene Perspektive bei dem Thema. Und ich sehe halt, weil du, ne, Vertrieb von Nähmaschinen schon anscheinend sehr, sehr lange machst, auch ein Thema, was dich einfach auch irgendwie begleitet die ganze Zeit. Deswegen glaube ich, dass sich das gut kombinieren lässt. Also Business Coaching mit Vertrieb, Stammkundenaufbau und Kundenbindung.
Ja, gebe ich dir recht beim Vertrieb. Ich glaube, ich kann es auch gut, mache es auch gut. Mir war es nur nie so bewusst. Also mit dem Nähmaschinenvertrieb mache ich da tatsächlich seit einem Jahr. Ich habe früher schon irgendwie immer verkauft, aber für mich war Vertrieb immer so auch negativ behaftet. So, ja, das sind so die Marktschreier, die verkaufen mir die tote Großmutter. Und ich sage, nee, sowas will ich überhaupt nicht sein. Und ich habe mich auch immer geweigert, mich auf Vertriebsstellen zu bewerben. War aber letztlich ja in der Festanstellung wirklich in Stellen. Key Account Management ist ja auch Vertrieb. Da ist es keine Kaltakquise, aber de facto ist es Vertrieb. Und ich habe den Leuten was verkauft und das auch erfolgreich. Und das war tatsächlich so die letzten 2, 3 Jahre, wo mir das bewusster geworden ist, dass ich unglaublich viel Vertrieb mache auf, ja, wie soll ich sagen, irgendwie eine charmante Art, also womit ich mich auch wohlfühle, wo ich nicht das Gefühl habe, hey, ich muss dem Kunden irgendwas verkaufen, womit er unglücklich ist, sondern ich kann hinter den Produkten stehen und ich habe das Gefühl, ich tue dem Kunden was Gutes und er ist damit happy mit dem, was er kauft. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch so meine Haltung, also dieses nicht irgendwas verkaufen, nur dass es verkauft ist und meine Zahlen stimmen, sondern dass ich auch noch in den Spiegel schauen kann und da ein gutes Gewissen habe. Und mir ist aber tatsächlich erst die letzten Jahre so ein bisschen bewusster geworden, dass ich das sehr gut kann. Also das, da ist bei mir auch noch so ein gewisser Prozess, dass sich das so setzt und ich das ja letztlich eigentlich auch für ein Business nutzen kann.
Ja, also bitte.
Für mich, für einen Vertrieb, aber natürlich, um es anderen beizubringen. Ja, 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 das ist es gerade.
Bitte.
Bei mir rattert es gerade schon im Kopf, Nora.
Sehr gut, sehr gut. Ja, wenn wir so um was rumschleichen, was die ganze Zeit da ist, ne? Und das ist so, also das Vertriebsthema ist da und ich glaube, da ist auch eine gewisse Freude und Leidenschaft, das sehe ich bei dir. Und du hast da auch für dich so eine Entspanntheit entwickelt, wo du sagst, ja, Vertrieb ist nicht marktschreierisch für dich, sondern es hat für dich irgendwie so einen Raum aufgemacht. Und bitte, wir brauchen mehr Frauen, die im Vertriebsthema aufräumen und sagen, Vertrieb, ach, kann auch was Gutes sein. Weil am Ende Und das ist ganz wichtig. In der Selbstständigkeit müssen wir unsere Produkte verkaufen. Ne? Das ist einfach so. Das ist, also, wenn wir diesen Schritt nicht verstanden haben, dann wird die Selbstständigkeit nicht funktionieren. Also, weil es am Ende, das ist Selbstständigkeit. Das ist ein eigenes Business haben. Und dafür entscheiden sich die Menschen ja auch eigentlich, die eigenen Produkte zu verkaufen. Und da eben auch mit einem gewissen sensiblen, mit einer gewissen sensiblen Ansprache ranzugehen, finde ich total wichtig. Und auf der anderen Seite ganz, ganz wichtig, nicht zu weich werden, zu weichspülerisch in der, weil man dann manchmal anfängt so, ja, aber die haben so ein Thema mit dem Wort, ne? Auf jeden Fall deine Haltung rausbringen. Das muss jetzt auch nicht in your face sein, ne? Also da gibt's ja auch so Vertriebsansprachen, wo ich sage, so geht gar nicht. Aber ich finde schon wichtig, auch den Begriff wie Vertrieb oder Verkauf auf jeden Fall ganz präsent zu platzieren, weil es am Ende darum geht. Und du musst ja Menschen ansprechen, die sagen, ja, natürlich will ich meine Produkte verkaufen. Weil sobald du anfängst, da dich so rumzuschlängeln um die Thematik und so versuchst, weichere, blumerische, komisches Wort, Begriffe zu finden, dann ziehst du natürlich auch Menschen an, die damit ein Riesenthema haben und die du wirklich, wirklich doll an die Hand nehmen musst. Und da kannst du einfach für dich entscheiden, ob du das willst, weil natürlich ist auch das eine Möglichkeit, als Positionierung zu sagen, ich unterstütze gerade diejenigen, die damit ein Riesenthema haben, ne? Die da wirklich auch emotional mitgenommen werden müssen, die das grundlegend verstehen müssen. Oder halt zu sagen, nee, die sind schon einige Stufen weiter, die wissen, was Verkaufen bedeutet, aber die kriegen es halt irgendwie noch nicht so richtig hin und die brauchen jetzt auch einfach mal ein System.
Also das ist auf jeden Fall eher meins, weil ich ja durchaus sehr klar und präzise bin in meinen Worten. Also bei mir kann es auch nicht denken, ach, meinst du die Monika jetzt so oder anders? Also so wie ich sage, ist es auch gemeint. Da ist jetzt nicht viel irgendwie drumrum und da bringe ich die Sachen auch auf den Punkt, spreche auch die Dinge an. Findet auch nicht immer jeder gut, aber okay. Ist dann nicht die richtige Person für mich? Ja, aber ich bin bei dir nochmal. Ja, vor allem, ich habe das Thema Vertrieb eigentlich gar nicht. Ich habe wirklich so die Kundenbindung nach dem Motto, wenn du den Vertrieb gemacht hast und der Kunde gewonnen ist, wie geht's dann weiter? Aber eigentlich, gut, dass wir darüber reden. Schau, total betriebsblind. Eigentlich müsste ich so sagen. Es fängt ja schon beim Vertrieb an, den Kunden gewinnen und dann binde ich ihn und dann halte ich ihn ganz lange.
Ja, gut, dass du das nochmal sagst. Also wir haben hier zwei und ich finde es ganz schön, das mal als Universum darzustellen. Wir haben hier einmal das Universum vor unserem Business, also wenn man die von außen in unser Universum reinholt und das ist das ganze Vertriebsthema. Das hat natürlich ganz viel mit uns zu tun, aber das alles, was davor passiert, ist ein eigenes Universum, wo Unterstützung benötigt wird im Business, in Form von Marketing, Aktion zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich das, was innerhalb des Universums passiert. Und hier kannst du halt überlegen, setzt du eher an im Sinne von, es geht innerhalb, meine Produkte, meine Arbeit bezieht sich auf innerhalb und man zum Beispiel eher Stammkundenbindung. Oder sagst du eher, okay, es ist schon auch viel außerhalb und du findest es schon auch nochmal wichtig, Vertriebswege oder so, ne, also auch da klar zu machen. Dass man da auch den Kunden, das finde ich in Erstgesprächen auch ganz hilfreich, auch mal so erklärt, okay, meine Arbeit ist eher innerhalb oder außerhalb oder beides oder wir beginnen mit außerhalb und sind dann innerhalb oder, ne? Also ich finde diese Bilder manchmal ganz hilfreich, dass sie das für sich auch visualisieren, dass ganz viel innerhalb des also innerhalb ist auch dieses ganze, ich habe die KundInnen bereits und muss die jetzt nochmal reaktivieren. Genau.
Ja, aber wie siehst du das? Also da tue ich mich so ein bisschen schwer, weil ich sage, ich will es ja nicht zu breit auffächern. Sonst habe ich wirklich so eine komplette Gemischtwarenhandlung mit allem. Gesamter Marketingbereich, da mache ich noch ein Layout und weiß ich nicht was. Dann wird es irgendwann zu viel. Und für mich auch, also ich bin ja sehr vielseitig und habe da auch Spaß dran, aber dann wird es einfach schwierig, da auch selber die Kunden zu akquirieren und auch so ein bisschen zu sagen, was kriegst du jetzt eigentlich genau bei mir? Weil alles kriegst du halt doch nicht. Also ich bin ja nicht in allem spezialisiert. Da gibt es auch bei vielen Leute, die besser sind als ich. Also deswegen ist da so, wo ich bislang so ein bisschen auch am Haaren war, ja, wo fange ich an? Und deswegen habe ich mich tatsächlich so auf die bestehenden Kunden fokussiert, wo ich sage, okay, das ganze Thema eigentlich zuvor, wie gewinne ich die Kunden, klammer ich aus, das können Leute machen, die nochmal mehr im reinen Neukundenmarketing sind.
Ja, finde ich gut. Gucken wir uns jetzt gleich an, indem wir uns verschiedene Geschäftsmodelle anschauen. Ich würde aber gerne noch einen Hinweis, Impuls geben, weil wir dafür heute keine Zeit haben. setz dich nochmal damit auseinander, worauf du glaubst, Spezialistin zu sein. Also da einfach als Aufgabe nochmal auflisten. Es können, auch wenn du das Gefühl hast, es ist super viel, trotzdem einfach mal alles aufschreiben, worin bin ich eigentlich spezialisiert? So, und dann, das macht es dir nochmal leichter zu sehen, ah nee, also zum Beispiel Newsletter-Marketing will ich jetzt nicht unbedingt machen. Oder du merkst auf einmal, ja, das Newsletter, weil du es vorhin als Beispiel genannt hast, das ist doch ganz schön groß. Rein theoretisch könnte ich auch einfach sagen, ich gehe auf Kundenbindungsmaßnahmen per Newsletter-Marketing. Ne? Also so wird man halt auch immer kleiner. Aber da muss es nochmal wichtig für dich zu schauen, wo liegt eigentlich deine Spezialisierung bei dem ganzen Thema CRM. Was ich aber gerne mache, ist, ich schaue mir nochmal an, anders, ich muss anders anfangen. Selbstständige neigen dazu, sich erstmal nur so Themen rauszusuchen. Und das Angebot an sich bleibt irgendwie so, geht so verloren, weil wir gar, also daraus ist dann, das ist einfach noch kein Angebot. Meistens ist es keins. Und der erste Schritt zum Geschäftsmodell ist auch noch gar nicht gemacht. Also in welchem Geschäftsmodell möchte ich mich eigentlich bewegen? Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. Ich habe dir 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Geschäftsmodelltypen ausformuliert, wo wir einfach mal gucken, ja, manches greift auch ineinander, es geht einfach nur darum, dass du mal ein paar Impulse hast und dann können wir entscheiden, wo du dich nicht zu sehr auffächern willst, weil ich glaube, anhand dessen, wie du mit den Kunden zusammenarbeiten möchtest, kann man auch schon mal sagen, ah, okay, dann funktioniert das gar nicht, weil dann muss ich das Thema, weil das Thema braucht eher das und das, aber das wird sich jetzt erklären, genau.
Bin ich gespannt.
Wollen wir einfach mal reinstarten?
Ja, ja, schieß okay. Los.
Also, wir haben einmal die 1:1-Begleiterin. Und zwar aus deiner Perspektive. Sag mir mal, wie du sich das anfühlt. Ich höre gerne zu, stelle kluge Fragen und begleite einzelne Menschen gerne individuell. Ist das was, wo du sagst, ja, Individualangebot wäre jetzt was, was du in deinem Angebotsportfolio sehen würdest?
Ja.
Dann sind wir im klassischen Coaching-Modell.
Genau, ja, weil ich da einfach wirklich tief reingehen kann und individuell maßgeschneidert. Das kann halt dann sehr vielseitig sein, je nachdem, was die Person halt braucht. Aber das finde ich gerade spannend, da wirklich zu verstehen, okay, wo ist jetzt meine Kundin, mein Kunde, wo steht er oder sie gerade und wo geht's hin? Und da kann man ja wirklich viel machen und da habe ich auch immer einen ganz guten Blick mit, mir fallen gleich 5 Sachen ein, weißt du, was man da machen könnte. Also da bin ich auch recht kreativ. Und so, wie es dann weitergehen kann mit vielen Ideen und so, ja.
Und hier ist halt jetzt, ne, es gibt jetzt die Thematik des Einzelcoachings, der Begleitung über mehrere Monate und auch eine Prozessbegleitung. Jetzt schauen wir uns dieses Thema mal in dem Einzelcoaching-Kontext an, bezogen auf die Zielgruppe. Also, du hast vorhin gesagt, bei den Solo-Selbstständigen wäre es ein an die Hand nehmen. Ne, wir hatten vorhin Handhalten gesagt, aber an die Hand nehmen finde ich eigentlich besser, weil Handhalten ist nicht, glaube ich, nicht so gut. also bei Solo-Selbstständigen wäre es sozusagen eine Coaching-Begleitung. Würde ich jetzt Coaching-Begleitung mit einem ganz klaren Endziel. Was spontan aus dem Bauch heraus, was könnte hier das Ergebnis sein?
Ein eigenes funktionierendes CRM-Kundenbindungssystem zu haben, also sprich ein Plan, eine Struktur, wie ich mit meinen bestehenden Kunden umgehe. Also bei CRM-Systemen denken ganz viele, oh, sie brauchen ein riesen Computerprogramm für viel Geld. Das muss es nicht sein. Also das kann eine Excel-Liste sein, es kann auch ein Kassenbuch sein, aber irgendwo, wo ich einfach einen Überblick habe, also ich werde auf Papier wird es irgendwann schwierig, aber auch das ist denkbar, wo ich einfach weiß, wer sind so meine Stammkunden, was wollen die besonders gerne, wo ich die so ein bisschen zuordnen kann und mit den Infos, die ich über sie habe, einfach arbeiten kann. Sprich, denen was Neues verkaufen kann, selber neue Produkte oder Dienstleistungen generieren kann, dass ich was Neues schaffe, weiß, wann haben die zum Beispiel Geburtstag, Weihnachten weiß ich natürlich, wie kann ich die kontaktieren, dass ich da auch sowas wie eine Adresse, eine E-Mail-Adresse, die Geschichten alles habe und auch weiß in der Historie, wann und was kaufen die. Also wann sind die eigentlich bei mir? So, dass ich auch merken kann, hey, jetzt waren die irgendwie vielleicht 2 Jahre nicht mehr da, dass ich dann auch mal nachhaken kann und sagen kann, hey, vor 2 Jahren warst du doch da, warum jetzt nicht mehr? Also meintest du ja vorher das Beispiel mit was Grafik oder so, ah ja, wieso habt ihr jetzt den anderen genommen? Wo du sagst, dass du sowas merkst, hey, der Kunde, letztes Jahr war ich bei denen im Unternehmen, dieses Jahr nicht. Ich könnte denen ja Anfang des Jahres mal eine freundliche Mail schicken und sagen, ach ja, wie geht's euch? Hallo, wart ihr zufrieden mit der Arbeit? Mir hat's Spaß gemacht und viele Grüße. Also ohne jetzt plump zu sagen, hey, kauft was bei mir, aber einfach so, um in der Erinnerung zu kommen. Und letztlich, dass dann meine KundInnen einen Plan und eine Struktur haben, wie sie mit ihren Bestandskunden umgehen.
Letzteres war sehr stark. Ne? Also du bekommst bei mir einen Plan und eine Struktur, wie du mit deinen Bestandskunden umgehen kannst, beziehungsweise wie du deine Kundschaft zu Stammkunden machen kannst. Das wäre ja auch nochmal, also das wäre dann die Entwicklung von den Eintagsfliegen zu, ne, zu denen, die wirklich langfristig auch da bleiben. Von Kunden zu Stammkunden. Jetzt ist es im Coaching-Modell so, vor allen Dingen, wenn dann sowas steht wie, ich begleite dich im Coaching-Bereich. Wir sind so darauf trainiert, dass Coaching auch immer so eine empathische, emotionale Ebene hat. Ne, jetzt haben wir jetzt hier viel über Plan und Struktur geredet. Das ist natürlich total wichtig, weil es eher ergebnisorientierter ist. Aber es geht auch viel darum zu sagen, in 3 Monaten dich mutiger fühlen im Verkaufen zum Beispiel. Und da müsstest du einfach nochmal für dich schauen, wie weit da dein Coaching für dich reingeht. Also wie weit du das platzieren willst vom Birding her. Ne, sowas wie, also diese emotionale Ebene auch, ne? Dich stark fühlen beim Verkaufen, weil, da kommen wir später nochmal zu, in 2 Schritten sind wir bei dem eigenen CRM-System. Das können wir auch in einem anderen Modell reinpacken. Gucken wir uns gleich nochmal an. Jetzt haben wir die 1-zu-1-Begleitung. Macht das Sinn bei mittelständischen Unternehmen?
Nein. Also weil es sehr individuell ist. Das macht für Mittelständler eigentlich gar keinen Sinn.
Genau. Im ersten Blick nicht. Und jetzt auch da mache ich mal kurz den Raum auf, weil es gibt in vielen mittelständischen Unternehmen oft eine Person, die für den Vertrieb zuständig ist. Und auch hier könnte man eben sagen, man bietet Coachings an für diese Vertriebler, damit die zum Beispiel andere Systeme kennenlernen. Sagen wir mal, es gibt neue Toolings, die diese ganzen, also ich kann ganz klar sagen, Agenturen in der Werbebranche sind sehr, sehr weit hinter dem, was Solo-Selbstständige heutzutage drauf haben. Und wir sind einfach, Solo-Selbstständige sind einfach auch viel tiefer in diesen ganzen Möglichkeiten, die es da gibt, weil sie sich viel selber beibringen. Und das ist eben auch der Vorteil, den sie durch dich haben. Das heißt, du könntest zum Beispiel sagen, du gehst ganz klar zum Thema Tool XY oder Herangehensweise XY auf mittelständische Unternehmen zu und sagst, okay, du unterstützt eher deren Vertriebsabteilung nochmal stärker in dem Bereich. Und dann könnte man gegebenenfalls auch wieder von Coaching sprechen. Aber vielleicht passt das auch noch nicht so ganz.
Coaching, Beratung, also da finde ich, ist so ein bisschen, ja, es ist eigentlich beides. Also bei Beratung gebe ich ja wirklich so mein Wissen zum ganzen Thema CRM-Preis, und Coaching ist ja eher so dieses, wie fühlt sich der Mensch, wie geht er damit um, wie kann er irgendwie Stärken noch ein bisschen weiter stärken. Also es ist so manchmal auch schwierig dann zu trennen. Oder es fließt zu beides mit ein.
Was ich hier sehe, ist, dass es Unternehmen gibt, die zum Beispiel gewachsen sind und feststellen, okay, wir wollen jetzt eine Person haben, die Vertrieb macht. Und vielleicht ist das auch jemand, der bereits im Unternehmen ist und sagt, ich möchte jetzt gerne in den Vertriebsbereich gehen. Und die könntest du zum Beispiel beraten und unterstützen. Das ist jetzt schon sehr speziell. Da müsste man wirklich schauen, ob der Markt dafür existiert und nochmal eine kleine Analyse machen. Aber was ich schon sehe, also ich kenne es selbst auch aus meinen Angestelltenverhältnissen. Es gab in mittelständischen Unternehmen meistens eine Person, die Vertrieb gemacht hat. Und am Ende musste das Unternehmen auch immer wachsen und noch eine weitere Person dazuziehen. Jetzt ist es so, dass in mittelständischen Unternehmen auch viele alte Vertriebler sind, also die aus der alten Schule kommen. Und auch da könnte man eben nochmal schauen, okay, wie lässt man hier wirklich auch ein System entstehen, was irgendwie mehr auf neue Herangehensweisen aufbaut oder so. Gedanken dazu oder können wir weiterspringen?
Wir können weitersprechen. Also ich bin bei dir. Ich glaube, da muss man wirklich gucken. Ich kann es mir auch vorstellen, dass es Firmen gibt. Wo sind die? Gibt es die tatsächlich? Sehen die es auch, dass es sinnvoll ist, sich da jemand extern reinzuholen, um 1 oder 2 Personen zu schulen und voranzubringen, sag ich mal.
Ja. Dann haben wir das zweite Modell. Die Impulsgeberin auf der Bühne. Ich kann gut vor Gruppen sprechen, motivieren und Inhalte greifbar machen. Ich bin auch die Lehrende. Interessant. Was sind da für Widerstände?
Dass ich mich trauen muss. Ich glaube, das ist so, also dieses auf der Bühne stehen, ist immer die Frage, auf welcher Bühne. Also ich meine, ich arbeite ja als Segellehrerin, das mache ich seit 25 Jahren, da stehe ich vor meinen, also Klassen, vor meinen Gruppen oder so, das ist überhaupt kein Thema. Da bin ich extrem sattelfest in dem Thema, das mache ich einfach schon extrem lange, fertig. Da fühlt sich, glaube ich, in diesem ganzen Bereich Kundenbindung, wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung, ich stehe da auf einer Bühne, ich meine, es müssen jetzt nicht 1000 Leute sein, aber auch wenn es 20 sind, ja, was sage ich denen eigentlich? Da bin ich dann tatsächlich in so Selbstzweifeln, die vielleicht nicht begründet sind, die ich aber trotzdem habe und an denen ich erstmal arbeiten muss.
Okay, aber wichtige Erkenntnis, ne? Also es gibt halt zum Beispiel Solo-Selbstständige, die sich sehr, sehr stark schon fühlen in dem Workshop-Modell. Und deswegen kommen hier eigentlich gerade zwei Modelle zusammen. Aber ich habe bewusst das Wort Bühne gewählt, weil ich dich ein bisschen aus der Komfortzone rausholen wollte. Es gibt einmal das Speakerin-Modell, ne, zu sagen, okay, man geht wirklich, man denkt größer und da müsste man ein ganz anderes Modell ansteuern. Das ist eine mit Management-Ebene und so weiter. Und es gibt auch ein Workshop-Modell, also zu sagen, man entwickelt Workshops und Trainings, Vorträge oder Webinare für Solo-Selbstständige oder mittelständische Unternehmen. Und da geht es halt wirklich darum zu schauen, wie kann ich mein Wissen teilen. Jetzt ist es so, es kommt immer ein bisschen auf den Typen drauf an. Es gibt die Selbstständigen, für die ist es leichter, erstmal ins 1:1 zu gehen und nah dran zu sein, bevor sie sich rauszoomen und daraus Workshops kreieren, weil sie dann besser erkennen, okay, was ist denn relevant. Andersrum gibt es die, sagen, okay, ich will gar nicht so nah am Unternehmen sein, habe ich gar keine Zeit für, will ich auch gar nicht. Dann, die gehen direkt von draußen dran und sagen, okay, bei mir gibt's einfach grundlegend immer nur Workshops zu dem Thema. Und alles besteht aus so, beides kann man auch in Kombination machen. Aber was hier sich gerade zeigt schon ist, warum verzetteln wir uns? Ist, weil es zu viele Möglichkeiten des Angebots gibt. Und da einfach ganz klar sagen, okay, bei dir in deinem Fall jetzt, was ich heraushöre, ist zum Beispiel das Workshop-Modell, wäre eher so der zweite Schritt.
Ja, weil ich glaube, ich jetzt nicht genau wüsste, womit, also was brauchen die Kunden tatsächlich? Also natürlich kann ich allgemeine Sachen zur Kundenbindung sagen, noch und nöcher, ist gar kein Thema, aber wer ist dann genau die Zielgruppe? Weil allgemeine Sachen, da kannst du auch ein Lehrbuch nehmen und das nachgucken. Ich glaube, da fühle ich mich wohler, wenn ich beim Workshop das ein bisschen präziser sagen kann und sei es auch nur Solo-Selbstständige im Themengebiet XY, dass es da so ein bisschen mehr darauf zugeschnitten ist. Wo ich das Gefühl habe, da tue ich mich leichter, wenn ich, also ich kann natürlich jetzt auch irgendeine Kundengruppe bestimmen, aber wenn ich da irgendwie mir sicherer wäre, okay, die und die Kundengruppe, also die und die Solo-Selbstständigen, die irgendein Thema haben, also irgendeine bestimmte Nische oder die irgendwo sind, dass man die unter einen Hut bringt. Weil so kann ja jeder Solo-Selbstständige vom irgendwie Schreiner über einen Berater bis hin zu weiß ich nicht was kommen und die da alle einzufangen, weil dann sind die CRM-Modelle auch sehr, sehr unterschiedlich, was die machen können und wie die ihre Kunden ansprechen und so. Und dann habe ich das Gefühl, in einem Workshop, dann kann das total ausufern. Oder es bleibt so oberflächlich, dass die Leute nicht genug mitnehmen. Und dann kannst du, wie gesagt, ein Buch lesen zu CRM. Was ist CRM? Was ist der Kundenlebenszyklus? Und da habe ich das Gefühl, das bringt den Leuten einfach mehr, wenn es so ein bisschen auf sie besser zugeschnitten ist. Nur da müssen sie im Workshop eine homogene Gruppe sein oder relativ homogen. Also wenn man sagt, keine Ahnung, alle Holzverarbeitenbetriebe oder für Friseure, Friseurinnen oder wie auch immer.
Total wichtiger Punkt, was du hier ansprichst. In der Zukunft schaust du immer, wen du ansprichst. Also wen du auf längere Sicht nicht ansprichst, sondern anziehst. Weil du wirst merken, hier entwickelt sich gerade ein roter Faden. Ich arbeite gerade überwiegend mit Unternehmen, die arbeiten mit dem und dem System und müssen sich hier verbessern. Und dann könntest du eben sagen, okay, cool, hier hast du jetzt wirklich auch mehr Erfahrung gesammelt, was die brauchen und daraus entwickelt sich dann ein Workshop. Das kann auch innerhalb von wenigen Monaten passieren, ne, dass da irgendein Thema auf dich zukommt und du merkst, das waren jetzt drei Unternehmen und es sind zum Beispiel keine Dienstleistungsunternehmen, sondern es sind vielleicht Unternehmen, die eher Produkte haben und die arbeiten mit System XY und das ist auch für andere relevant und schon kannst du sagen, darüber kannst du Workshops geben. Ne, also weil so wirst du dann nischiger mit der Zeit. Das kannst du jetzt aber noch gar nicht sehen.
Genau. Und da habe ich jetzt auch so, wenn du mir jetzt sagst, mach mal einen Workshop, ich könnte es jetzt nicht so knapp fassen, dass ich sage, okay, für dieses und jenes Thema worauf fokussiere ich mich? Also ich kann ins Blaue hinein sagen, dieses und jenes mache ich und dann schauen, finde ich da überhaupt die Kunden dafür. Aber dann denke ich mir, da habe ich 3 Workshops kreiert und keiner davon kommt zu irgendeiner Zielgruppe oder so.
Ja, guter Punkt. Und würde ich jetzt auch erstmal nach hinten schieben, beziehungsweise hier im heutigen Kontext streichen. Das heißt, das gehört nicht in ein Produktportfolio. Gut zu wissen. Das heißt, wenn es um Beratung, Coaching geht, wäre das jetzt was bei dir auch wirklich aktiver beschrieben werden muss, wo das Coaching und die Beratung hinführt. Gucken wir uns mal Variante 3 an. Eigentlich 4, weil wir hatten jetzt Speakerin und Workshop, aber ist egal. Ich glaube, wir verstehen es. Die Systemikerin. Und zwar, das ist was ich bei dir gesehen habe und sehr spannend finde. Musst aber kurz mal sagen, ob das stimmt. Der Ansatz des Productized Service. Hast du davon schon mal gehört?
Nee.
Okay. Also an dieser Stelle gibt es einige Bücher zu, zum Productized Service. Das ist ein produktisiertes Angebot. Das heißt, du agierst sehr viel auch einfach nur im Hintergrund. Die Leute oder die, ich nehme jetzt mal die Solo-Selbstständigen, kriegen eine Einführung, müssen sich etwas erarbeiten. Und du kommst immer nur zeitweise rein und gibst den Hinweise. Weil das ist noch mal ein bisschen anders als Coaching. Das Productized Service beruht auf einem ganz klaren Rahmen. Also zum Beispiel, was du vorhin gesagt hast, und deswegen finde ich das sehr spannend, dein eigenes CRM-System aufbauen. Also zu deinem eigenen CRM-System in 4 Wochen, jetzt mal als Beispiel. So, und dann folgt diese Sache ganz klare Milestones. Und du kommst natürlich als Impulsgeberin immer mal wieder rein, aber es ist kein an die Hand nehmen. So hast du die Möglichkeit, mehrere Menschen parallel zu begleiten, die aber immer auf dem gleichen Level sind. Als Beispiel, du musst die nicht in Gruppen abfrühstücken, weil du jetzt ganz klar sagst, okay, Gruppen fühlt sich jetzt gerade für dich noch nicht so sicher an. Aber du weißt, wenn du zum Beispiel 5 Klientinnen parallel hast, okay, die sind jetzt immer an den gleichen Punkt, weil Woche 2 ist Meilenstein XY, ne? Die mussten, wir gehen mal tiefer rein, damit es klarer wird. Also, das 4-wöchige, was auch immer es ist, es hat zum Ziel, dass die am Ende ihre Stammkunden nochmal ansprechen. Stammkunden ansprechen, sondern ihre alten KundInnen nochmal ansprechen und erfragen. Und dafür wollen die sich ein System aufsetzen. Und in Woche 1 müssen sie zum Beispiel erstmal recherchieren und sich organisieren. Na, da geht es darum, dass die ihre Systeme zusammenführen. Du erklärst denen ein paar Tools. Aber es ist immer alles schon auch in einer Form von fertigen Videos zum Beispiel aufgenommen. Also du musst jetzt nicht mit jedem Einzelnen sprechen, zwingend. In Woche 2 geht es darum, dass sie ganz klar aussortieren, welche alten KundInnen gehören nicht mehr dazu, welche wollen sie ansprechen. In Woche 3 wäre das als Beispiel, die müssen nochmal schauen, wo ihre Angebote sind, wie müssen sie ihre Angebote anpassen, dass die interessant sind. So, ne, das ist jetzt schon gerade wieder sehr groß. Man könnte jetzt auch noch kleiner gehen und sagen, es geht erstmal darum, Angebote überhaupt zu entwickeln für potenzielle Stammkunden. Auch das ist ja ein Thema, weil viele haben ja die Möglichkeit auch gar nicht. Auch das könnte man zum Beispiel in 4 Wochen machen. Dann begleitest du die zwar einzeln und trotzdem laufen beispielsweise 4 Personen parallel. Und du hast aber nur immer einen Call am Ende der Woche, wo du schaust, okay, wie weit bist du gekommen, wo brauchst du Hilfe? Das ist ein bisschen systemischer, weil, ich erkläre es nochmal, ein Coaching ist ein reiner Service fast, ne? Also man ist wirklich sehr nah dran, man geht super individuell darauf ein. Das Productized Service ist ein bisschen unindividueller, geht aber trotzdem immer mal wieder auf die Bedürfnisse ein. Du bist ja trotzdem als Person an der Seite und trotzdem folgt es einem klaren System. Genau.
Klingt gut. Mir war es vom Begriff noch nicht so ganz klar, aber ich habe eigentlich sowas vor einem Vierteljahr mal gemacht mit so Online-Workshop, tatsächlich in 4 Wochen, wo es darum ging, dass die Teilnehmer, also ich habe es gratis angeboten als Test, dass die wirklich eine Umfrage machen bei ihren bestehenden Kunden, um da einfach verschiedene Sachen rauszufinden, was die Kunden gerne wollen, was sie sich noch erwarten und. Also einfach mal so eine klassische Kundenumfrage, was die Leute in der Regel vorher auch nicht gemacht haben. Da hatte ich tatsächlich ein bisschen das Thema, dass meine Zielgruppe, die ganz viel eher in der Neukundenakquise waren. Also ich glaube, die hatten vielleicht auch meine Produktbeschreibung nicht gut genug verstanden oder war irgendwie ein bisschen unklar. Die hatten noch nicht wirklich viel Kunden. Also ich hatte darauf aufgesetzt, du hast schon einen Pool an Stammkunden und denen schickst du jetzt eine Umfrage, die wertest du hinterher aus und aufgrund deiner Auswertung kannst du irgendwas Neues kreieren, neues Produkt, neue Dienstleistung, irgendwas, was deine bestehenden KundInnen haben wollen oder was ihnen hilft, was du ihnen zusätzlich halt dann verkaufen kannst. Womit wir dann eben da sind, sie zu Stammkunden zu machen. Und da waren aber ganz viele, die so in der Neukundengewinnung waren. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn du die Kunden noch nicht hast, wem schickst du dann den Fragebogen? Also da musst du Leute kennen und von denen halt irgendwas. Und das war, glaube ich, damals so, ja, für mich das Schwierige, dass letztlich die Leute, die in diesem Kurs saßen, eigentlich die Falschen waren, wofür ich den Kurs gemacht habe. Vom Kurs selber, das vom Durchführen und so, es hat schon Spaß gemacht. Also, dass sie so Anfang der Woche diese Impulse kriegen, das war, glaube ich, sogar als Video. Und ich glaube, wir hatten dann einmal die Woche auch so einen Q&A-Call, wo jeder, also wo alle zusammenkamen, weil er dann doch viele ähnliche Themen haben und wo man einfach dann rückfragen konnte oder Sachen besprechen und so nochmal individuell. Das war auch vom Format gut. Da habe ich auch keinen Stress. Also auch vorher mit Impulsgeberin als Workshop, wenn es so eine gewisse homogene Gruppe ist, mache ich auch sofort einen Workshop. Ich finde es nur schwierig, wenn die total heterogen ist und du eigentlich nicht weißt, was bringst du denen bei, was ist so der gemeinsame Nenner. Weil der eine braucht, ist noch ganz am Anfang, der andere am Ende, der eine in der Branche, der andere in der anderen. Dann wird es halt, finde ich, schwierig und man verzettelt sich in so einem Workshop recht schnell. Wenn man da unterschiedliche Kunden drin hat. Das dann, wo ich sage, okay, Workshop nur für, was weiß ich, Friseure, Friseurinnen. Wie können die ihre bestehenden Kunden, wobei, das ist ein bisschen blöd, weil da kommst du meistens wieder, es sei denn, du bist unzufrieden mit deiner Frisur, dann gehst du woanders hin. Aber was weiß ich, Grafikdesigner, du bist Grafikdesigner, hast dein Pool an Firmen und wie schaffst du es, dass du die einfach, dass die dich öfter buchen?
Ja, bei einem Product-Test-Service ist ganz wichtig, dass das Ergebnis klar ist und die Zielgruppe ganz klar abgesteckt ist. Also es ist da ist wirklich sehr rundes Marketing wichtig und ein Product-Test-Service hat meistens ein einziges Ziel. Also es macht nicht zu groß den Raum auf. Und es ist meistens endet was mit was sehr Greifbarem, also wie einen Plan, ein System, eine Aktion, so. Und bei einem Coaching haben wir eher was sehr Offenes. So, die sind ja die ganze Zeit da und du kannst die auf ganz vielen Ebenen begleiten. Ich sehe bei dir, auch wenn wir uns jetzt noch nicht lange kennen, um genau zu sein, sind das jetzt, glaube ich, 45 Minuten
oder so. Noch nicht sehr lang.
Dann sehe ich schon die Möglichkeit, dass du schon eine Tendenz zum Product-Test-Service hast. Also es macht schon Sinn zu schauen, okay, wie kannst du das mehr systematisieren, damit du nicht das reine Coaching machst. Weil ich glaube, man hat so meistens passiert das. Man macht eine Coaching-Ausbildung und in einer Coaching-Ausbildung lernt man ja auch, wie man, nicht immer, aber sehr häufig, wie man die eigene Coaching-Ausbildung als Coach dann als Business macht. Und somit bleibt man sehr stark in diesem Business-Modell des Coaching-Modells. Und das ist was, wo ich sage, ja, da muss man aber rausspringen und schauen, was passt eigentlich zu einem. Und ich könnte mir vorstellen, und es gibt sehr gute Bücher zum Product-Test-Service und es gibt noch nicht viele, dass du da einfach nochmal schaust, was gibt es da? Und, jetzt kommt der nächste Schritt, ein Product-Test-Service macht total Sinn bei mittelständischen Unternehmen. Also Solo-Selbstständige, ja, ist halt auch manchmal auch eine sehr schwierige Zielgruppe. Mittelständische Unternehmen wiederum sind bei Product Test Service sehr dankbar, weil die wissen ganz genau, wo ist der Anfang, wo ist das Ende, was ist unser gemeinsames Ziel. Ne? Und die haben dann am Ende einen Fahrplan, die wissen ganz genau, okay, sprechen wir jetzt mal von dem Team. Mein Team macht dann Woche 1 das, Woche 2 das, Woche 3 das, Woche 4 das. Und da, das ist aber sehr, sehr, das sind sehr verschiedene Product-Test-Service, die hier kreiert werden können. Solo-Selbstständige müssen da manchmal noch emotionaler in die Hand genommen werden. Und da muss geschaut werden, wo kommt da die Coaching-Rolle bei dir rein. Und bei mittelständischen Unternehmen musst du schauen, wie wichtig ist da die beratende Rolle und wie schaffen die das mit der Umsetzung überhaupt. Okay, Umsetzung ist generell immer ein Thema. Aber bei Unternehmen ist es oft so, dass die, Zuständigkeiten nicht ganz klar sind. Also da haben wir oft dieses so, ja, meine Teamleitung oder mein Chef hat jetzt gesagt, ich soll das jetzt hier machen, ne? Und die haben aber gar keine Kapazitäten dafür. Das heißt, da kann man ganz klar von der Kommunikation aufs Kapazitätenthema gehen und sagen, ihr rollt euch ja einmal Kapazitäten auf für 4 Wochen, weil aufgrund meines sagt man so natürlich nicht, das ist jetzt für uns intern. Aufgrund meines Product Test Service haben wir einen abgesteckten Rahmen. Ihr werdet jetzt nicht Langzeit begleitet. Und das ist natürlich viel, viel lukrativer für mittelständische Unternehmen.
Ja, bin ich bei dir. Da werden auch, kannst du bei dem Chef auch schneller mal die Gelder beantragen, wenn du sagst, das ist irgendwie für 4 Wochen, als es ist, keine Ahnung, für die nächsten x Jahre oder Open End, man weiß es nicht. Da bin ich voll bei dir, ja. Mhm.
Und du siehst schon, und schon aufgrund dieser beiden Möglichkeiten 1:1 Beratung und jetzt haben wir das die Systemikerin, also das Productized Service Modell, verändert sich auch schon die Möglichkeit, was dein Angebot angeht. Also das eine ist ein reines Coaching-Modell, das andere ist wirklich so, okay, du könntest Kurse aufnehmen, bist dann zeitlich auch nicht mehr so gebunden. So, aber da muss man eben schauen. Also wenn man sich wohlfühlt mit 1:1, dann immer erstmal in 1:1 rein. Ne? Das ist halt, muss man einfach gucken, was einem zu einem passt und wo man glaubt, okay, Geld zu generieren. Weil das ist halt das, wir müssen dafür ja Werbung machen und am Ende ist auch ein Antreiber, wirklich Geld zu generieren. Und genau.
Ja, so. Bin ich voll bei dir. Ja, aber da bin ich tatsächlich mehr in Richtung Systemikerin, auch wenn es mir vorher nicht so vom Begriff klar war, weil ich auch gut bin in der Analyse und schnell auch sehe, wo drückt denn der Schuh? Und da dann schneller auch in der Beratung bin und weniger im Coaching, wo es die Leute ja auch teilweise selber draufkommen sollen und so. Also ich arbeite gern mit den Menschen einzeln, aber letztlich vom Angebot würde ich sagen, jetzt so vom ersten Bauchgefühl, das ist eher in Richtung Systemikerin. Und da nochmal gucken, ja, was gibt's da für Möglichkeiten, wobei mir da schon einige einfallen, was man anbieten kann, wie kann man das dann runterstricken, dass es dann sowas wie 4 Wochen, also bin ich bei dir, ich glaube, 4 Wochen lässt sich ganz gut vermarkten. Wenn du es irgendwie auf 2, 3, 4 Monate hast, dann wird es irgendwann schon recht groß und dass man wirklich lieber 3x4 Wochen verkauft. Zumindest von Anfang, ja. Mhm.
Sehr gut. Das nächste ist, glaube ich, nicht so
relevant. Ich kaufe gleich Bücher. Ich werde nachher mal im lokalen Buchhandel unterstützen.
Sehr gut. Das nächste ist, glaube ich, nicht ganz so relevant. Ich nenne es einfach nur mal, das ist das Online-Produktmodell. Ne? Also du hast einfach Online-Produkte, das ist dieses typische Online-Business-Modell. Also im Sinne von, man erarbeitet digitale Produkte, E-Books, Kurse, Checklisten, einfach Wissensmaterial. Das sehe ich gerade noch nicht bei dir. Das ist halt das, wo viele sich immer reinstürzen, weil sie sagen, sie wollen jetzt direkt passiv werden. Finde ich sehr schwierig, wenn man noch nicht so gut die Zielgruppe kennt. Also macht einfach Sinn ab einer gewissen Zeit, außer man ist wirklich sehr punktiert und man weiß ganz klar, okay, das will ich anbieten, diese kleine Sache, das ist super, super nischig. Also bei Online-Produkten muss man sehr, 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 sehr nischig werden heutzutage. Und dazu kommt auch noch, dass sich da der Markt doch gerade verändert. Also dass Online-Produkte auch an der Form so reine E-Books verkaufen und so ist, wird immer schwieriger. Ich glaube aber, da reinigt sich der Markt doch einfach gerade von den nicht so guten und von den sehr guten Produkten.
Ja, nee, aber sehe ich auch nicht, weil da gerade das Thema Kundenbindung ist halt auch relativ individuell und da mal irgendwas über den Kamm scheren, ist schwierig. Und was da auch ein Punkt ist, ich arbeite auch gerne mit Menschen zusammen und wenn du selbstständig bist, bist du ja sehr viel mit dir selbst. Also deswegen finde ich es gut, wenn ich da auch wirklich echte Kunden habe und nicht nur irgendeine Nummer, die irgendein E-Book auf der Homepage runtergeladen hat, wo ich noch nicht mal, also den Namen kenne ich noch, aber mehr halt nicht. Und sag, nee, dann weiß ich nicht. Das kann man vielleicht irgendwann machen, dass man irgendwann das, wenn du deine Nische kennst, irgendwie die Zielgruppe hast oder sich irgendwas ergibt, dass du sagst, okay, dann machst du auch ein E-Book, was du für irgendwie ein paar Euro verkaufst und dann läuft das so nebenbei, okay, aber würde ich auch nicht als Einzelnes haben wollen. Also jetzt kann ich mir, wenn er nur als Nebenprodukt irgendwann mal in der Zukunft so als Add-on vorstellen.
Ja, voll. Und trotzdem hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt. Und zwar, du arbeitest gerne mit Menschen zusammen. Ne? Und ich kenne selbstständige Frauen, die nicht gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Und die sind direkt in die Online-Business-Modell-Ebene gegangen. Und die sind damit sehr erfolgreich. Aber weil sie einfach auch als Mensch so ausgerichtet sind. Die wollen einfach nicht im 1:1 arbeiten. Die wollen gute Wissensmaterialien erschaffen. Und da gibt es halt ganz andere Möglichkeiten, um an Kunden zu kommen.
Ja, aber da weiß ich für mich tatsächlich, dass es nicht meins ist, weil mir da die Menschen wichtig sind. Das sehe ich auch einfach. Cool. Auch beim Verkauf von den Nähmaschinen, wenn die Leute, die kommen ja da persönlich vorbei. Das ist ja noch nicht mal online. Du sitzt halt mit dem beisammen, du kannst mit dem ganz anders interagieren, besser auf die Probleme eingehen, du verstehst es auch besser. Du hast auch irgendwie ein anderes Gespür für die Menschen. Das hast du ja nicht. Der kauft halt ein E-Book, der oder die. Du weißt ja noch nicht mal, ist es eine Er oder eine Sie oder wer ist es denn? Keine Ahnung, alt, voll. Jung. Du weißt einfach wenig. Klar, es sind irgendwelche Daten, aber ja, aber ich bin bei dir, es gibt Leute, für die ist das ein super Geschäftsmodell, die fühlen sich damit wohl, aber ich weiß, dass ich das nicht bin.
Ja. Dann haben wir die Community-Bauerin. Das ist das typische Membership-Modell. Da geht es darum, dass du zum Beispiel Netzwerke monetarisieren könntest. Also im Sinne von, du bringst anderen das Netzwerken irgendwie auch bei, aber es geht darum, dass die, nicht das Netzwerken, das Vertrieb, aber das in Form eines Netzwerks, also zum Beispiel mehrere Vertrieblerinnen kommen da zusammen oder Gruppenprogramme. Genau, Membership sehe ich bei dir auch gerade nicht, aber es ist immer was ich vorher nicht einschätzen kann. Ne? Also du hättest mir jetzt auch sagen können, ja, ich habe da so eine Gruppe in München, mit denen treffe ich mich jede Woche und so und wir sprechen da regelmäßig, dann würde ich sagen, ah, interessant, da entsteht gerade schon so ein Netzwerk.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin ja auch in verschiedenen Memberships und sowas ist eine gute Sache, aber sehe ich jetzt für das Thema Kundenbindung bei mir gerade noch nicht. Also vielleicht, wenn es sich ergibt, aber eben, da habe ich jetzt auch nicht so das Netzwerk oder meine Clique, mit denen ich mich da ständig austausche oder irgendwas.
Ja. Und dann haben wir als Abschluss die externe Mitmacherin. Das ist dieses ganze Interimsarbeit und Freelancing, also dass du projektbasiert bei denen reingehst und die unterstützt. Also das wäre eher sinnvoll, wahrscheinlich, da müsste man nochmal drüber nachdenken, das kennt man eher aus dem mittelständischen Unternehmenbereich und Konzernen, also vor allen Dingen Konzerne, die holen sich ja projektbasiert immer mal wieder Freelancerinnen rein. Aber auch da sehe ich immer mehr Möglichkeiten, dass Solo-Selbstständige darauf zurückgreifen und sagen, ja, ich möchte gerade für eine kurze Zeit Projekt XY jemanden in meinem Team haben, aber dann wieder raus. Ne, das würde gehen. Was oft passiert ist, ist, dass aus dieser externen Mitmacherin, in dem Fall, also dieses projektbasierte Modell, dass daraus oft ein Productized Service wird. Also kann man eben auch, da gibt's Freelancer, können gut erkennen, wo eigentlich ihr Service produktisiert werden kann, damit daraus eben ein System wird und dass sie dann nicht mehr ins Unternehmen müssen. Aber es ist eben sehr stark projektbasiert. Also ich sage dann immer, das Freelancing-Modell ist so ein bisschen, man kriegt den Alltag dann auch sehr mit, von so mittelständischen Unternehmen. Man sitzt mit denen wirklich auch länger im Meetingraum und so, also so, dass man so ein Gefühl dafür kriegt. Und da muss man eben schauen, ob man da der Typ für ist. Was denkst du da?
Grundsätzlich, ja, ich glaube, da blockiere ich mich dahingehend ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, dann bin ich ja wieder so wie eine Angestellte. Also ich habe so meine Arbeitszeit und ich muss von bis. Und das Thema Arbeitszeiten ist bei mir halt mit Kind, wo ich sage, also 40 Stunden geht halt nicht. Und ich habe es gern halt, solange die Tochter jetzt in der Schule und im Hort ist, passt es. Und danach muss ich sie aber abholen. Also sprich, um 15.30 Uhr lasse ich den Stift fallen. Wenn ich irgendwo vor Ort bin, auch noch früher. Und da weiß ich nicht, ob ich mich vielleicht auch einfach selber blockiere, ob das so gut verkaufbar ist, an Firmen zu sagen, hey, kann ich machen, aber halt zu meinen Bedingungen. Also ihr könnt nicht über mich und meine Zeit verfügen, sondern ich sage euch vorher, ich bin von bis da und entweder ist es für euch fein oder halt nicht. Aber es wäre durchaus was man nochmal probieren könnte. Also als ich selber angestellt war, hatten wir auch Freelancer und die waren dann meistens halt Vollzeit da und es war halt das Gute, du bist irgendwie nach ein paar Monaten auch wieder losgeworden. Meistens hat halt die Stelle gefehlt in dem Konzern, wo ich war und dann war man froh, wenn man Freelancer für kurze Zeit halt haben konnte. Aber die waren halt immer Vollzeit da und haben teilweise auch noch länger gearbeitet oder mal Nachtschichten eingelegt und. Also vielleicht habe ich da auch ein anderes Mindset, wo ich mir denke, das kann ich halt einfach jetzt nicht machen und will ich auch nicht. Also 40 Stunden und mehr möchte ich nicht machen. Also so ein Freelancer wie die ich selber hatte, als ich auf der anderen Seite saß, so wert will ich einfach nicht sein.
Ja, ich sehe es gerade bei dir auch nicht. Es gibt so Typen, wo ich sage, starte doch erstmal damit. Das wäre vielleicht hilfreich, um so ein gewisses Selbstbewusstsein sich zu erarbeiten in dem eigenen Bereich. Aber ich fühle da bei dir ganz viel Selbstbewusstsein bei deinem Thema. Also, dass du da einfach schon genau weißt und du erzählst auch viel Fachliches. Und ich sehe gerade nicht, dass du so als, das ist ja wie eine Mitarbeiterin dann, ne? Dass du so als Mitarbeiterin, und nichts daran ist falsch. Ganz im Gegenteil, auch das kann super hilfreich sein, aber ich denke, dass das projektbasiert, also man kann doch, das kann ich sagen, man kann projektbasiert ganz klar die eigenen Regeln aufstellen, man muss sie einfach nur aufstellen. Aber was passiert, und das ist immer diese Gefahr, zwei Dinge. Man hat eigentlich ein Ergebnis, was man mit denen ausgemacht hat, wo man hinarbeitet, und man wird trotzdem für alles Mögliche noch eingestuft, weil mittelständische Unternehmen eben dann doch nicht so viel Raum haben, um dass man nur spezialisiert da reinarbeitet. Und Punkt Nummer zwei ist die Scheinselbstständigkeit. Auch da, da muss man so ein bisschen aufpassen, oder da müssen Unternehmen auf jeden Fall aufpassen. Ich sehe bei dir gerade ganz klar das Thema Productized Service. Und in dem Moment, wo du eben jetzt das aufmachen kannst, entweder 1:1 Begleiterin oder die Systemikerin, kannst du eben besser jetzt entscheiden, was dein Angebot ausmacht. Weil ein Productized Service hat einen Vor- und Nachteil für die Zielgruppe, und auch das Coaching hat einen Vor- und Nachteil für die Zielgruppe. Coaching ist zum Beispiel, dauert viel, viel länger. Das ist dann für Menschen, die eben gerne eine Langzeitbegleitung haben. Und das Productized Service ist eben kurz, knackig, ganz klar auf Umsetzung konzentriert. Jetzt spreche ich gerade viel von den Solo-Selbstständigen. In den mittelständischen Unternehmen muss man das immer noch mal anders betrachten.
Rattert gerade schon viel, aber ja, sehe ich ähnlich. Und ich sehe schon, wenn ich weiß, wie es aussieht, da wird mir jetzt auch viel klarer, ja, auf was positioniere ich mich eigentlich oder was biete ich tatsächlich an, dass ich eben nicht alles unter einen Hut bringe.
Mhm. Und was wäre das?
Ja, es ist tatsächlich im Bereich eher wirklich Kundenbindung und da so dieses fachlich-inhaltlich, also weniger, also natürlich begleitest du auch ein Stück weit die Menschen, aber da einfach auch, ich sag mal, Lösungen schon vorgeben oder sagen, so und so kannst du es machen, oder wenn du das machen willst oder dieses erreichen willst, musst du vorher Step 1, 2, 3 machen, auch in dieser Reihenfolge, und für Step 1 musst du dieses und jenes machen. Also da so wirklich sehr konkret inhaltlich sagen, wie kommst du, also was machst du mit deinen Kunden? Also egal, ob es jetzt ist, mach eine Umfrage oder wie machst du einen Erstkunden zu einem Stammkunden. Also da würde mir jetzt, wenn ich mich hinsetze und so runterschreibe, wahrscheinlich 10 Themen einfallen. Das werde ich jetzt im Nachgang auch machen und da mal gucken, welche davon, also ich würde jetzt nicht sofort 10 Sachen anbieten. Was kann man vielleicht gut machen und wo es Bedarf bei der Zielgruppe, muss man wahrscheinlich auch nochmal genauer gucken. Und was kann man auch in, ich sage jetzt mal, 4 Wochen umsetzen, dass es auch nicht zu ausufern wird, weil sowas wie ein ganzes CRM-System implementieren, kannst du natürlich auch anbieten, aber das machst du nicht in 4 Wochen. Also da sprichst du von einem halben Jahr Minimum, eher ein ganzes Jahr und noch länger. Je nachdem, wie groß dein Mittelständler ist, kann es auch mal 2, 3 Jahre dauern, wenn da noch irgendein Betriebsrat und sonst was mit drin sitzen sollte. Also das ist dann ein zu großes Thema. Also da muss man wirklich kleinere Häppchen machen. Egal wie, ich verschicke die Rechnungen aus meinem CRM-System, oder ein Kunde, der schon mal gekauft hat, was kriegt er als zweites? Oder ich mache E-Mail-Ansprache für Neukunden. Oder wenn es eine App gibt, über die App irgendwelche Push-Nachrichten und keine Ahnung. Also da gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten. Da ist dann eher, ja, aus dem Pool gucken, welche wie Sinn macht, dass du es auch klar abgrenzen kannst. Also dass du wirklich ein Ziel ist, was du erreichst. Weil das, du hast ja vorher gesagt, eben, dass es so greifbar ist. Ich glaube, du hattest gesagt, eben so ein greifbares Ziel, also dass der Kunde auch weiß, weil dann ist es, finde ich, im Marketing auch leicht, wenn du sagen kannst, okay, am Ende hast du dieses und jenes.
Ja.
Also du hast dann einen Newsletter fertig oder du hast, weiß ich nicht was, irgendein Tool oder irgendeine Fähigkeit, also dass die wirklich extrem klar ist. Und dann, gut, da kommt meine ganze Trainererfahrung dann wieder rein, dann kannst du das ganze, den ganzen Service auch so aufbauen, dass die Leute gut lernen. Also da gibt es ja didaktisch auch ganz viele Methoden, das kenne ich ja auch. Wie bringe ich es denen bei? Was habe ich da für Lerntypen, und brauchen die ein Video, brauchen die ein Handout, brauchen die ein E-Book, brauchen die irgendwie eine Live-Session? Was packe ich da drunter? Oder auch, wie tue ich mich leichter? Manches, finde ich, kannst du leichter persönlich erklären oder in gesprochenen Wörtern, als das immer in Text zu schreiben. Manchmal reicht auch ein Text mit einer kurzen Erklärung. Also da kann man ja dann, ja, tief reingehen.
Bei einem Product Test Service ist ganz wichtig, dass diese Materialien und dieses Pädagogische, von dem du da gerade sprichst, wiederholbar ist. Also es ist wichtig, dass du, weil dann macht es das Product Test Service aus. Du musst dich natürlich nicht daran halten, aber es macht dich freier, dass du zum Beispiel weißt, okay, in Woche 4 bekommen die immer das E-Book zugeschickt oder in Woche 3 bekommen die immer ein Video oder so. Ne? Also das ist wirklich ganz klar in Milestones sortiert. Und was ich auch nochmal ganz wichtig finde, ist die Ausgangssituation der Zielgruppe. Also was für eine Fähigkeit brauchen die gerade? Weil was ich sehe ist, mittelständische Unternehmen haben Produkte, die ineinander greifen könnten. Da geht es eher so ein bisschen darum, die miteinander zu verbinden und zu überlegen, was kann Kundenstamm A mit Kundenstamm B verbinden und wie kriegen wir die zu dem anderen oder so. Oder die haben zum Beispiel kein richtiges System. Da geht es wirklich darum, dann ein System aufzusetzen. Bei Solo-Selbstständigen sehe ich zum Beispiel eher das Problem, dass sie gar nicht verstehen, welche Produkte auch relevant von ihnen sein könnten für andere. Also da geht es wirklich auch so ein bisschen um dieses, was ist eigentlich mein Angebot und wie müsste sich mein Angebot verändern, damit es für die inaktiven Kundinnen auch interessant sein könnte. Also die verstehen, glaube ich, nochmal grundlegend gar nicht, wo setzen sie da eigentlich an. Bei Solo-Selbstständigen, was ich da auch viele sehe, und das ist das Fortgeschrittene, was ich für dich sehr, sehr interessant finde, ist, es gibt halt die im Coaching-Bereich zum Beispiel auch, die haben jahrelang im 1:1 gearbeitet, haben dann ein Programm aufgesetzt, haben jetzt irgendwie beides, jetzt verändert sich der Markt gerade in die Richtung, dass diese Programme nicht mehr funktionieren. Jetzt müssten sie eigentlich zurück ins 1:1, was auch super schwierig ist. Und dass sie da halt ganz viele Kunden in verschiedenen Formaten unterwegs haben, die verschiedene Produkttypen gekauft haben und die nicht wissen, wie sie die miteinander verbinden können.
Ist ein guter Punkt. Also ich kenne auch einige, die eben aus dem 1:1 Coaching kommen, tatsächlich irgendwelche viel auch Online-Programme hatten, weil es natürlich auch, du erreichst eine viel größere Zielgruppe, brauchst keine Räumlichkeiten und nichts, ist natürlich auch entspannt, aber eben, wo ich auch als Außenstehende merke, also merkst du anhand des Marketings, da läuft es, glaube ich, nicht mehr ganz so gut da werden einfach die Kunden weniger, als es vielleicht letztes Jahr oder vorletztes Jahr waren und wo einfach tatsächlich Handlungsbedarf ist, ja.
Und das ist ein super Thema für so ein 4 Wochen Productized Service, zu sagen, okay, wie passe ich mich dem Markt an mit meinen, also wie kann ich vor allen Dingen die ganzen Kunden, die ich bereits habe, wieder aktivieren? Das ist ja für die total wichtig und zu sagen, wie hole ich die zum Beispiel aus so einem Programm ins, vielleicht auch 1:1 oder umgedreht oder, Da geht es aber ganz klar auch um die Produktvielfalt. Da muss man sich stark die Produktvielfalt angucken. Das ist nochmal was anderes für mich, als wenn du sagst, es sind so Kundenbindungssysteme, dass man die müden Kunden einfach wieder aufweckt mit so einer netten Weihnachtskarte. Super, super wichtig. Könnte ich mir bei dir aber vorstellen als Impulsaufklärungsvideos oder so und auch also einfach auch für dein eigenes Marketing zu sagen, hey, heute ist der 30. August. Denk daran, dass du jetzt die Weihnachtskarten fertig machen musst für Dezember. Also weil das sind ja so Dinge, woran die Leute gar nicht denken. Vorausschauendes, vor allen Dingen Solo-Selbstständige, einfach vorausschauende Kampagnenplanung. Es geht da ganz viel darum, in Kampagnen zu denken und zu verstehen, jedes Angebot, jede Aktion ist eigentlich eine Kampagne, die Vor- und Nachlaufzeit braucht.
Definitiv. Ja, wobei das, finde ich, ist auch viel so ein Grundrauschen, was man immer machen sollte. Also ich sehe mich jetzt auch nicht, dass ich jemand berate, eine Weihnachtskarte zu schreiben. Also das ist eher so. Ja. Also das sage ich jetzt, die es jetzt hören, wissen es auch und denken dann hoffentlich selber dran. Also da habe ich auch nicht das Gefühl, für sowas würde ich jetzt auch kein Geld verlangen. Aber das ist so ein gewisses Grundrauschen, was so dieses ganze Verständnis für das Thema Kundenbindung so ein bisschen schärft, dass man einfach so in Anführungszeichen Kleinigkeiten auch auf dem Schirm hat. Weil wer denkt da schon dran? Und eben, so wie du gerade sagst, denkt da im August dran, hey, jetzt muss ich mich mal drum kümmern, um die Weihnachtskarten, weil im Dezember habe ich keine Zeit mehr dazu. Und die erst im Januar zu verschicken, ist zu spät. Also, dass man das so ins Daily Business auch mit einbaut und einem das bewusst ist, das ist ein ganz, ganz kleiner Tropfen, aber das kann vielleicht der Tropfen sein, der Kunde öffnet irgendwie im Dezember die Weihnachtskarte, Anfang Dezember kommt die an, ist gerade in der finalen Budgetplanung fürs Folgejahr. Ach ja, stimmt, da habe ich ja einen Selbstständigen, die hatte ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal gebucht, könnte ich ja fürs nächste Jahr wieder einplanen und plane ein Budget ein oder melde mich direkt oder so.
Das ist ein mega Punkt. Also sowas könnte ich mir auch vorstellen dann als Webinar oder Kurs, dass du sagst, diese Punkte helfen dir, deine Kunden wiederkehren zu. Also das klingt gerade noch ein bisschen stockig, das funktioniert so nicht. Aber was ich meine ist, Aktionen, die dir helfen, deine Kunden zu reaktivieren und dann irgendwie so 5 Dinge und dann werden die ja Folgendes merken, weil das ist ja die Problematik. So, du gibst so einen Tipp wie Weihnachtskarte, Osterkarte, Geburtstagserinnerung, irgendwie sowas und die kriegen diesen Tipp und plötzlich merken sie, aber ich weiß das alles gar nicht, weil ich weiß gar nicht mehr, wo die Adresse von dem Kunden war und ich weiß gar nicht, wann der Geburtstag hatte und warte mal, war das jetzt, hatte ich die Kundin jetzt letztes Jahr oder vor 3 Jahren und dann in dem Moment setzt du an und sagst, ja, du hast halt ja kein System und deswegen weißt du auch gar nicht. Und dann kommt der nächste Schritt, welches Produkt du an die verkaufen sollst, weil ja, so eine Erinnerung mit so einer Weihnachtskarte ist halt voll gut, also sowas zum Beispiel als Workshop oder Webinar zu geben. Aber dann, wenn du die dann erinnert hast an dich, dann melden die sich vielleicht und dann hast du aber nichts, was du verkaufen kannst. Ne, also da stockt, und da würde ich dann an, das ist dann das Product Test Service, da setzt du dann an für Solo-Selbstständige.
Und ich mache das auch für mich selber. Für meine Kunden, ja. Wobei, also Weihnachtskarten schreibe ich tatsächlich auch, also ich kann es jetzt noch überschaubar händisch schreiben. Irgendwann hast du vielleicht so viel, dass du nur noch deinen Namen persönlich darunter schreibst oder so. Aber das ist einfach was, um sich in Erinnerung zu rufen. Und dann aber, man kann ja auch was mitschicken. Mhm. Also man muss ja nicht nur eine Weihnachtskarte schreiben, man kann ja Absolut. Auch auf ein neues Angebot hinweisen. Ja. Oder ich habe jetzt neu irgendeinen neuen Kanal oder neues Format oder. Also das kann man ja auch ein bisschen verbinden. Ja, also gut, eine Idee da in Richtung Workshop, Webinar, dass man sowas macht. Weil ich glaube, das ist sowas, das kann man auch als Solo-Selbstständiger, auch wenn man viel zu tun hat, so ein bisschen nebenbei noch machen. Also man muss das einmal auf dem Schirm haben und sich dann halt vornehmen, okay, dann schreibe ich im August jeden Tag 2 Weihnachtskarten. Und dann bin ich auch irgendwie nach einem Monat fertig mit meinen ganzen Karten, ohne dass ich das Gefühl habe, boah, ich muss jetzt irgendwie 10 Stunden in meine Kundenbindung investieren. Und dann so. Und das ist so ein Grundrauschen, was eigentlich jede Firma und jeder Selbstständige haben sollte, aber eben nicht hat.
Ja.
Ja, mhm.
Okay, ich würde an dieser Stelle einen Strich drunter machen. Bist du fein? Konntest du was mitnehmen für dich?
Ja, total viel. Ich glaube, ich habe so viel mitgenommen. Ich werde jetzt die nächsten Tage, das rattert schon alles im Kopf.
Sehr gut.
Muss ich auch so ein bisschen sacken und aber auch nochmal so diese ganzen Impulse. Also mega viel, super gut. Vielen, vielen Dank. Vor allem auch nochmal so diesen Blick von außen von der Person, die mich nicht kennt und ich kenne dich nicht. Also ich finde, das ist auch nochmal sehr, sehr hilfreich, da einfach mal eine andere Sichtweise zu haben. Und auch wirklich viele gute Ideen für jetzt und auch für die Zukunft. Also hier, weißt du, deine 6 Ideen, auch wenn nicht alles jetzt in Frage kommt, aber keine Ahnung, vielleicht stehe ich irgendwann als Speakerin auf der Bühne. Who knows? Durchaus mal ein denkbares Ziel in, weiß ich nicht wie vielen Jahren, würde ich mich jetzt noch nicht festlegen wollen. Ja, nee, Nora war echt super.
Cool, das freut mich. Dann sind wir gespannt, was da noch so kommt.
Ja, ich bin gespannt, wann die Folge rauskommt, wie viel sich da schon getan hat. Die Leute kennen ja die jetzige Homepage nicht, wie es dann das Angebot ist. Also es wird sich bis dahin ja einiges dann geändert haben, bis die Folge live geht.
Auf jeden Fall. Ja, ich danke dir, dass du da warst.
Ja, ich danke dir auch ganz herzlich und an alle Zuhörer wirklich auch, kümmert euch um eure bestehenden Kunden. Es ist echt wichtig, es kostet nicht viel Geld und die Kunden sind schon da. Die muss man einfach wirklich auf dem Schirm haben und nicht der Zeit geschuldet oder 1000 anderen Themen geschuldet hinten runterfallen lassen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Danke, Monika, für diese schöne und sehr dynamische Folge. Also wir sind da auch richtig schön von Thema zu Thema gesprungen. Und jetzt gibt es am Ende noch mal so ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, wo ich gedacht habe, das gebe ich jetzt als Impuls noch mal mit. Monika steht jetzt nämlich vor einer sehr wichtigen Frage. Das heißt, sie muss bedenken, wann lohnt sich ihre Arbeit für Solo-Selbstständige und wann ist ihr Service wirklich profitabel für Unternehmen. Vor allem müssen Prozesse und Fachwissen für diese beiden Zielgruppen übersetzt werden und danach eine ganz eigene Haltung und Meinung und Erfahrung dazu gemischt werden. Ich empfehle Monika eine Zielgruppe, die generell viele eigene Kunden hat. Also es gibt Selbstständige und KMUs, die nur einen ganz kleinen Kundenstamm haben oder wenige Neukunden im Jahr. Dafür ist der Service und das System, glaube ich, zu komplex gedacht und zu ausführlich. Das heißt, die Notwendigkeit wird gegebenenfalls nicht gesehen. Dann lohnt sich der Service von Monika nur für die Zielgruppe, wenn er nicht zu individuell im 1:1 geleistet wird, sondern als Kurs oder wirklich standardisiertes Product-Test-Service angeboten wird. Es macht aber auch Sinn, sich auf eingegrenzte Branchen zu konzentrieren. Das heißt, wir beobachten jetzt Branchen oder Selbstständigkeiten, die auch viele Kunden haben, also einen großen Kundenstamm. Und dann aber nochmal zu schauen, okay, wie werden in diesen Branchen verschiedene Tools zur Verfügung gestellt? Ich gebe mal ein Beispiel. In der Hundetrainerbranche gibt es ganz andere Buchungssysteme, worüber Kunden laufen. als zum Beispiel eine KMU, die ihre Produkte auf Etsy vertreibt. Oder der Friseursalon oder die Friseurkette, die wiederum ein ganz anderes System hat, um ihre Kunden zu sammeln und auch anzusprechen. Vor allem für Menschen wie Monika, die sehr systemisch sind, also auch so einen, vielleicht auch so einen technischen Touch haben, ist es hilfreich, sich manchmal über das Tooling abzugrenzen. Also gar nicht so sehr ein Tooling in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, das ist jetzt das Tooling. Aber eben klar zu sagen, das Tooling bei Friseursalons ist ein anderes Tooling, als HundetrainerInnen es haben zum Beispiel. Und wiederum ein anderes Tooling, wenn es um wirklich einen Produktverkauf geht oder Vertriebskanäle von Einzelprodukten, also haptischen Produkten. Genau, und wir haben ja auch viel in der Folge über das Thema Weihnachten gesprochen und Weihnachtskarten. In diesem Sinne, wenn du das hier gerade hörst und es ist Weihnachtszeit und denkst, ah, stimmt, eine Weihnachtskarte, dann kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, es ist zu spät dafür. Ich empfehle dir dann eher einen Neujahrsgruß zu versenden, also eher Ende Januar, Anfang Februar etwas zu verschicken, vielleicht auch irgendwie ins neue Jahr reinzutrudeln, zu begrüßen. Und weniger dann Karten zu verschicken, wenn sehr, sehr viele Karten oder Informationen verschickt werden, dann kommt die Botschaft auf jeden Fall auch an. Wir hören jetzt noch mal rein, was Monika nach unserer Session alles noch so gemacht hat, was sich bei ihr so getan hat, vielleicht verändert hat und vielleicht hat sie ja auch noch mal eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Ich wünsche dir hier erstmal sehr viel Ruhe, Klarheit und Nähe, weil wir kurz vor Weihnachten sind. Oder vielleicht auch einfach ein bisschen weniger Kopfkarussell. Hab schöne Feiertage. Wir hören uns im Januar wieder. Alles Liebe und bis zur nächsten Positionierungssession in 4 Wochen.
Hallo Nora, da ist die Monika. Du, jetzt wollte ich mich kurz melden. Ja, unsere Podcast-Folge ist ja ein Weilchen her, dass wir sie aufgenommen haben. Jetzt wollte ich mich kurz melden und so den aktuellen Stand durchgeben. Es war ja sehr spannend. Ich habe auch an meinen Angeboten weitergearbeitet. Nochmal mir auch systematisch runtergeschrieben, über was wir alles so gesprochen haben, dass ich eine Struktur habe. Und was dann aber passiert ist, tatsächlich habe ich durch Zufall ist ein Teilzeit-Jobangebot auf mich zugekommen. Und zwar als tatsächlich CRM-Managerin. Also ich bin jetzt in Teilzeit wieder fest angestellt, nicht mehr komplett selbstständig. Bei einem mittelständischen Unternehmen, habe irgendwie meine 30 Kollegen und bringe da so das ganze Thema eben Kundenbindung voran. Da gibt es tatsächlich schon ein Kundenbindungssystem, was ja mittelständische Unternehmen oft haben, Solo-Selbstständige eher weniger. Und da geht es gerade auch so ein bisschen drum, dass alle Leute das System nutzen, dass es bestmöglich genutzt wird, dass so ein bisschen aufgeräumt wird und dass einfach das ganze Thema Kundenbeziehungen nochmal mehr in den Fokus rückt und da viel mit den bestehenden Kunden gemacht wird, die bespielt werden, neue Angebote kaufen und, und. Also so gesehen sehr, sehr spannend, auch viel zu tun. Ich hatte jetzt irgendwie nicht damit gerechnet, dass da plötzlich so ein Angebot kommt, aber es war einfach unschlagbar und ich dachte, okay, das muss ich jetzt annehmen, da muss ich jetzt erstmal befristet in der Firma arbeiten. Genau, also wie es so manchmal kommt im Leben, manche Sachen rechnet man nicht damit. Und ansonsten bin ich gerade immer noch dabei, das hat sich nämlich leider verzögert, auf meiner Webseite das Angebot anzupassen. Also die Rohversion steht schon. Ich wollte es auslagern nach extern, nicht mehr selber an der Website rumbasteln, sondern wirklich sagen, okay, das macht jetzt mal ein Profi und mache ich nicht mehr selbst. Ich hatte mir jemand gesucht und naja, es gibt ja auch manchmal Fails im Leben. Hat sich herausgestellt, das funktioniert einfach in der Zusammenarbeit nicht in der Qualität, wie ich mir das wünsche. Deswegen bin ich jetzt tatsächlich wieder auf der Suche zu gucken, wer kann mir die Website schön herrichten oder mache ich es halt doch irgendwie nochmal selbst, wenn ich da jetzt niemanden finde. Also so gesehen wird sich die Website hoffentlich in nächster Zeit nochmal ein bisschen anpassen. Aber gut, manchmal dauert es halt. Aber ich glaube, das kennt auch jeder. Manche Dinge plant man früher ein, dann dauert es ein Weilchen. Manchmal geht es schneller, als man eigentlich erwartet. Aber ja, so, und was sich auch noch getan hat, habe ich zu früh aufgelegt, auf Senden gedrückt. Wir hatten das in der Folge relativ wenig besprochen, aber ganz am Anfang gesagt, so das Thema auch Vertrieb, dass ich da ja auch relativ gut bin. Und ich habe auch noch das Thema mit Nähmaschinen, also Verkauf von Nähmaschinen. Und tatsächlich habe ich da im Herbst jetzt auch sehr viel zu tun gehabt. Wirklich, dass ich als Vertriebsexpertin bei verschiedenen Händlern bin und eben wirklich im reinen Vertrieb arbeite, Kundenprobleme verstehe und ihnen dann die passende Maschine verkaufe, das passende Zubehör und, und. Da war auch relativ viel zu tun. Da habe ich auch gemerkt, das ist auch was, was mir echt gut liegt, so dieses den Kunden verstehen, raushören, was für Themen hat der Kunde, was beschäftigt ihn und dann eine Lösung bieten in Form von zum Beispiel eben einer Nähmaschine oder einem bestimmten Zubehörteil oder auch einfach mal einem Tipp, wie man was machen kann, wie ich eine bestimmte Sache nähen kann. Also da hatte ich auch sehr viele Kunden, die sich über so einen Tipp einfach gefreut haben. Haben zwar jetzt vielleicht nicht gekauft, aber sind einfach happy. Ich meine, wenn der Kunde happy ist, ist definitiv schon mal die halbe Miete. Also da hat sich bei mir tatsächlich auch nochmal in eine andere Richtung was getan, aber macht ja auch Spaß. Und als nächstes gehe ich jetzt wieder so, ja, meine eigenen Produkte für die Endkunden tatsächlich an, die ich selber über meine Webseite anbiete. Ja, ich hoffe, dass alle Hörer, die die Folge gehört haben, sich weiter um das Thema Kundenbeziehung und Kundenbindung mit den bestehenden Kunden kümmern. Und ja, ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit, ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ich bin gespannt, was 2026 alles bringt. In diesem Sinne einen schönen Tag oder Abend oder wann auch immer es angehört wird. Bis dann. Tschüss.